Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich freue mich sehr. Tino Meyer ist mir zugeschaltet. Tino, es war ein perfektes Wochenende für dich, oder?
Ja, ich war sehr zufrieden. Das Wochenende endete mit einem 2-1-Sieg für Dynamo. Olympia läuft.
Hat mir und am Samstag gab es einen Last-Minute-Sieg.
Jetzt muss ich erst mal fragen, bei was?
Sag mal, dein SV Sandhausen hat in der Schlussphase gewonnen gegen den VfL Osnabrück in der Nachspielzeit.
Ja, da habe ich sehr
erfolgreich hat getroffen.
Den kannte ich jetzt wieder nicht. So gut kenne ich mich dann beim SV Sandhausen auch nicht aus. Aber ich sage dir, im Familientippspiel mussten ja die drei Aufsteiger oder die drei Erstplatzierten der dritten Liga für die Bonuspunkte benannt werden. Ne?
Da ist mir schon klar, wer da genannt wurde als erstes.
Erstmal habe ich im ganzen Olympia-Thema die Frist versemmelt, musste also am Samstag früh bei der Familie Abbitte leisten. Da wurden mehrere Kästen für die Auswertungsveranstaltung eingefordert. Das habe ich jetzt erstmal pro forma alles zugesagt. Da durfte ich meine Bonus-Fragen-Tipps nachreichen und habe genannt, und jetzt wird dich wenig überraschen, den SV Sandhausen.
Na logisch.
Ich habe natürlich auch Dynamo Dresden genannt. Und das machte mein Wochenende dann am Sonntag rund. Ich habe auch den FC Ingolstadt benannt. Oh. Und war dann froh, dass die auch gut in die Saison gestartet sind. So rein egoistischen Tippgründen.
Mhm. FC Ingolstadt, SV Sandhausen und Dynamo Dresden.
Wäre fast zu perfekt im Sinne von drei Top-Mannschaften, die alle ein bisschen auf dem Zettel haben, oder? Das passiert eigentlich nicht.
Aber du kennst doch die Thomas-Narndorf-Rechnung, um das schon mal zu teasern. Dynamo Dresden steigt nicht ohne den Schacht auf.
Naja, aber je länger eine Serie hält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal reißt. Das hat wiederum Christoph Franke mal gesagt. Ein bisschen anders formuliert, aber sinngemäß war es wohl so. Und ist es wohl auch so. Und dann müssen wir 2025 damit anfangen.
Mein Wochenende war auch nahezu perfekt. Kaisermania, Dynamo-Auswärtssieg, auch viel Olympia. Also hat Spaß gemacht. War ein schöner Start in den August und kann gerne so weitergehen. Ich freue mich wie Bolle, muss ich ganz ehrlich sagen, auf das Heimspiel am Freitag. Werden wir jetzt gleich ausführlich drüber reden, auf dieses Heimspiel gegen Energie Cottbus. Und finde es gut, dass die dritte Liga jetzt wieder läuft. Klar, man wird auch mal kurz wehmütig, wenn man dann auch wieder die zweite Liga sieht und wenn man so sieht, welche Truppenteile da alle mitspielen. Naja, egal. Radeberger unterstützt unseren Podcast, ist unser Exklusivpartner und Radeberger unterstützt auch die Naturlandschaft Sächsische Schweiz durch die Aktion Wir wandern für unsere Heimat. Wenn ihr gerne spazieren geht, wandert oder Radfahrt, verwandelt ihr auch 2024 am besten eure Kilometer für die Aktion in bare Münze für jeden in ganz Sachsen gewanderten Kilometer und in der Outdoor Active App aufgezeichneten Kilometer spendet Radeberger nämlich 50 Cent und damit soll die Sanierung der Bergwachtstation Raten unterstützt werden. So Tino, ich würde sagen, wir starten hinein in unsere heutige Podcast-Folge. Es gibt einiges zu besprechen. Und wir freuen uns sehr. Zwei Gäste sind uns zugeschaltet, die auch schon bei uns in der Runde waren. Ihn kann man fast schon als Stammgast bezeichnen, schreibt für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost und begleitet Dynamo Dresden auch in dieser Saison und heißt Thomas Narendorf. Naro, guten Tag.
Guten Morgen an alle, beziehungsweise guten Tag.
Herzlich willkommen in der Runde und wir freuen uns auch über seinen Besuch sehr. Er hat am Sonntag bei den Kollegen von Magenta Sport den ersten Auftritt unseres nächsten Gegners, also des nächsten Gegners von Dynamo Dresden kommentiert und ist deshalb natürlich perfekt geeignet für diese Runde, weil er auch am kommenden Freitag das Spiel von Dynamo kommentieren wird. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Mann.
Ja, sportfrei an alle. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Lasst uns mit Olympia erstmal beginnen, weil ich finde, Olympia ist das Sportereignis in diesen Tagen, in diesen zwei Wochen. Und vielleicht gibt die Runde mal so ihre Einschätzung ab. Ich sag, also für mich sind Paris aktuell die besten Sommerspiele seit langem. Man fühlt sich so richtig mitgenommen. Man fiebert mit Sportarten wie 3x3 Basketball oder Kanuslalom mit. Für mich die besten Sommerspiele, ich sag mal, seit Sydney. Naro, wie siehst du es? Du hast ja auch schon ein paar Spiele miterlebt.
Ja, Dankeschön. Bitte. gehe ich voll mit. Und bei mir ist das Programm ja seit dem 14. Juni. Meine Frau ist leicht genervt. Jeden Abend Sport. Erst Fußball, jetzt Olympia. Aber da muss er noch bis Sonntag durch. Also ich schaue fast durchgehend. In der Redaktion läuft der Fernseher und wenn ich zu Hause bin, gestern, das war schon grandios, erst das 3x3 Basketball und dann noch die Show des fliegenden Schweden. Das ist schon sehr beeindruckend und vor allen Dingen, was mich auch weghaut, ist die Stimmung in Paris. Das ist sensationell.
Das muss man ja mal sagen. Ich habe jetzt gelesen, dass einige Pariser ja vor Olympia geflüchtet sind aus der Stadt, weil die dachten, um Gottes Willen, hier wird absolutes Chaos ausbrechen. Und die bereuen das aber jetzt mal so wirklich. Da sagen viele, Mensch, wir verpassen die beste und größte Party in unserer Stadt. Das wird es nur einmal in unserem Leben geben und wir sind nicht dabei und sind eigentlich Bewohner dieser Stadt. Die bereuen das wirklich, weil, Andreas, ich glaube, Paris kriegt es auch perfekt hin, diese fantastischen Sehenswürdigkeiten mit dem Sport zu verbinden und in Szene zu setzen.
Ja, am besten vielleicht nicht in Szene zu setzen, weil das ist ja noch so ein bisschen das Problem bei den Olympischen Spielen, da liegt Wasserqualität, aber ansonsten kann ich euch da absolut zustimmen. Also das ist natürlich ein Rahmen mit dem Eiffelturm, der dann abends, wenn alles vorbei ist, dann immer so angestrahlt wird und diese ganzen Sehenswürdigkeiten, wo die Sportler auch beim Mix-Triathlon, wo die da überall vorbeigelaufen sind, klar hatten die Sportler dafür keinen Blick, aber das ist schon fürs Auge zum Zusehen und vom Panorama und vom ganzen Rahmen her schon eine ziemlich coole Veranstaltung. Ich habe das vor allem in den ersten Wochen sehr intensiv verfolgt. Da war auch noch Kindergarten angesagt. Jetzt in den letzten Tagen kam ich ehrlich gesagt nur noch ganz wenig dazu mit Einschulung etc. Dritte Liga geht wieder los. Da blieb gar nicht mehr so viel Zeit für Olympia. Gestern habe ich mir auf dem Balkon mal eine Viertelstunde genommen und habe dieses dramatische Finale bei den Volleyballern gegen die Franzosen gesehen. Und da hat es Thomas ja schon gesagt, diese Stimmung, also was da gestern in der Halle los war beim Volleyball, das war ja brutal. Und das war, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass die Franzosen uns da im Viertelfinale niedergerungen haben im fünften Satz. Also das macht schon Laune. Also das guckt sich alles gut weg. Und aus deutscher Sicht, ja, sind es ja auch irgendwie ganz anständige Olympische Spiele, auch wenn wir weiterhin von der Weltspitze im Großen und Ganzen schon noch ein bisschen weit weg sind.
Und Tino, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde, wenn ich die Bilder sehe, wehmütig. Gerade was Andreas gesagt hat mit diesem Heimvorteil, auch mit diesem ganzen Drumherum. Und wir kriegen es nicht hin in Deutschland als große Sportnation. Wir sind, glaube ich, die einzige große Sportnation, die einzige große Nation, die es in den vergangenen 50 Jahren nicht hinbekommen hat, weder Winter- noch Sommerspiele zu organisieren. Es ist wirklich für mich ein echtes Drama. Ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben werde es nicht hinbekommen, einmal Olympische Spiele in meinem Heimatland zu sehen.
Naja, Jens, jetzt wollen wir
oder 2040.
Jetzt wollen wir ein bisschen auf Optimismus machen. Das wollte ich gerade sagen. 2040 bist du doch noch unter uns. Hoffen wir doch alle, oder?
Mal
kurz hochgerechnet, oder? Ja, doch, das klappt sicher. Also, du bist noch da 2040, woran man ehrlich Zweifel haben darf, dass es Deutschland schafft, diese Spiele herzukriegen. Ja. Inzwischen sind wir ja so weit, dass sich die Bundesregierung ja bereit erklärt hat, einen Bewerbungsprozess zu unterstützen. Das ist ja in Deutschland schon viel wert. Jetzt müssen wir die Leute noch überreden, weil alles, was ihr sagt, habt ihr ja vollkommen recht. Also, ich bin absoluter Olympia-Fan und ich sage, dieses Land braucht dringend Olympische Spiele. Sowohl für den Sport, aber eben auch für das ganze Land, wenn man die Stimmung sieht. Also es ist einfach überragend und wie gesagt, all das, was ihr gesagt habt, schließe ich mich voll an. Der Fernseher läuft von früh bis spät. Am Montag gab es ja dann auch die ersten richtig großen deutschen olympischen Momente. Laura Lindemann sprintet die Triathletin zum Teamgold und abends 3x3, das war groß. Also das sind echt diese olympischen Gänsehautmomente, von denen man gar nicht genug kriegen kann. Und von daher sage auch ich, dringend bewerben Deutschland.
Sehr schön. Und wovon ich nicht genug bekommen kann, sind Auswärtssiege oder Siege überhaupt von Dynamo Dresden. Und damit kommen wir so langsam zum ersten Spieltag in der dritten Liga, zum ersten Auftritt von Dynamo Dresden in der neuen Saison. Thomas, du warst dabei in Köln. Beim 2:1 kann man Überschrift geben, solider Auftakt.
Das auf alle Fälle. Es war ein solider Auftakt. Es war sehr konzentriert, was sie dort gespielt haben. Es war noch nicht alles perfekt. Das wäre auch schlimm am ersten Spieltag. Aber man hat den Willen gesehen, dort die 3 Punkte zu holen. Man hat es mal geschafft, Fehler des Gegners auszunutzen. Es war in der vergangenen Saison meist umgedreht. Aber man hat auch an einigen Situationen gesehen, das kann auch anders laufen. Aber es ist für Dresden gelaufen. Gut gemacht, Steigerung ist noch möglich, das ist wichtig und daher alles gut für das erste Spiel.
Finde ich auch. Und klar, im ersten Spiel, wenn da schon alles perfekt läuft, dann würde auch irgendwie was schieflaufen, sage ich mal. Wenn du dir sagst, okay, das erste Spiel oder das Spiel am ersten Spieltag war unser Bestes. Weiß ich nicht. Das gibt's, glaube ich, ganz selten. Aber Tino, ich finde, so für die Stimmung im Dynamo Land, auch wenn wir dann später auf das Spiel gegen Cottbus zu sprechen kommen, auf die nächsten Heimspiele, auf überhaupt das Programm im August, war das ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch merken, okay, das mit der neuen Mannschaft, mit vielen neuen Spielern, auch mit dem neuen Trainer, das funktioniert schon ansatzweise und das ist vor allem erfolgreich.
Ja, vor allen Dingen atmosphärisch war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Das stimmt. Und Thomas hat es gesagt, was will man mehr als das erste Spiel gewinnen? Ich glaube, gerade im ersten Spiel zählt erstmal auch nur das Ergebnis, weil über das Ergebnis, über diese Erfolgserlebnisse, ist eine gute Phrase, aber die passt und die stimmt eben auch, kommt man dann auch zu seinen Abläufen, zu dem Selbstvertrauen, was man braucht in die eigenen Fähigkeiten. Insofern ist das Ergebnis insofern auch ein gutes. Stell dir vor, die gewinnen 5-1 wie in der vergangenen Saison, dann sind die Erwartungen auch gleich wieder überbordend. Insofern ein solides, gutes Ergebnis, 3 Punkte, Haken dran.
Andreas, und das ist ja sowieso so ein Markenzeichen des ersten Spieltags. Nehmen wir mal den klaren Sieg von Borussia Dortmund, der zweiten Mannschaft außen vor, dass alles sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp war. Vielleicht auch so richtungsweisend für die dritte Liga. Und deshalb war es richtig wichtig, gut aus den Startlöchern zu kommen für Dynamo.
Definitiv. Ja. Nach der Vorbereitung sagen natürlich alle, wir sind top vorbereitet, wir sind gut drauf, wir haben tolle Testspiele absolviert, aber dann ist dann halt der Ernst des Lebens und da musst du dann halt da sein und funktionieren. Und ich habe das Spiel jetzt nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich ja selbst auch im Einsatz war, in Cottbus an diesem Sonntag, dann gegen Arminia Bielefeld, aber da war es ja auch ähnlich. Ja. Da gingen auch zwei total selbstbewusste Mannschaften am Start. Am Ende gab es den glücklichen Sieg für Bielefeld, da quatscht man dann sicherlich gleich noch drüber. Mhm. Aber für Dynamo und bin ich voll bei Naro, der da sagt, wenn du die jetzt weghaust, da ist natürlich die Messlatte direkt wieder auf Duplantis Höhe. Ja, und so liegt sie eher noch auf deutschem Stabhochsprungniveau, wo man vielleicht doch noch ganz gut drüber kommt. Insofern toller Start. Ich finde es vor allem beeindruckend und auch wichtig, glaube ich, in der Hinsicht, was Thomas Stamm gemacht hat, ein bisschen auf die eigene Jugend zu setzen, auf den Nachwuchs, auf die Identifikation zu setzen. Toni Menzel, ich habe extra nochmal nachgeschaut, laut Kicker-Benotung war er der beste Dynamo-Spieler zusammen mit Schreiber im Tor, hat eine 2,0 gekriegt. Und das ist schon, glaube ich, was auch sehr gut ankommt. Dann hat er ja Bogdanov noch eingewechselt, also da und Ömichen auch noch eingewechselt, dazu Lehmann noch auf der Bank gehabt. Also so ein bisschen merkt man schon, dass der viel mit dem Nachwuchs in Freiburg, mit der Jugend gearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig sein kann, im Laufe der Saison auch, um die Fans ganz lange bei der Stange zu halten. Wenn die merken, okay, hier ist einer, der setzt auf Jungs aus unserer eigenen Schmiede, dann ist das, glaube ich, schon was ganz Wichtiges, was Dynamo über die Saison tragen kann. Und da ist Stamm, glaube ich, ein richtig guter Trainer für so junge Burschen.
Dann fangen wir mal mit dem Toni Menzel an. Ich glaube auch, Thomas, du warst sehr angetan von seinem Auftritt bei Viktoria Köln auf einer Position, wo ihn auch nicht jeder erwartet hat. Er hat Vinko Scharpina wirklich sehr, sehr gut ersetzt da am Sonntag. Und es ist ein klares Zeichen für die Youngster im Dynamo-Aufgebot. Hey, der neue Trainer setzt auf uns.
Ja, also ich habe ihm die Note 1 gegeben. Mich hat nicht überrascht, dass er gespielt hat, sondern wie er das Ganze gelöst hat. Unheimliches Laufpensum. Er hat zwar immer mal Szenen drin gehabt, wo er sich im Moment zu spät vom Ball getrennt hat, wo er den idealen Pass verpasst hat, aber ansonsten reingekniet, unbekümmert, zur Pause den Kopfball von der Linie geholt, das 2-0 vorbereitet und war eigentlich immer im Rücken von Niklas Hauptmann, den er dort abgesichert hat, und war auch sehr oft am gegnerischen Strafraum zu finden. Also die Leistung hat mich überrascht. Wir haben danach mit Niklas Hauptmann gesprochen. Der war es wiederum nicht. Der hat gesagt, der Junge kann das.
Also mich überrascht das nicht. Sehr, sehr guter Junge. Wichtig, dass er sein Spiel macht, dass er klar im Kopf ist. Und das ist er. Und deshalb bin ich nicht überrascht und sehr, sehr gut gespielt.
Also da wächst einer heran. Und jetzt hat Thomas Stamm am Freitag ein Problem, wenn Kollege Scharpina wieder gesund sein sollte.
Na, aber direkt Note 1, du verheizt den Jungen doch schon am ersten Spieltag.
Wahnsinn. Da habe ich lange überlegt, aber Mich hat dann gestern die Kickernote, die kommt ja dann immer vom Berichterstatter von Viktoria Köln, dann trotzdem auch überzeugt. Beim Kicker mit einer 2 reinzugehen, ist bei uns schon fast eine 1.
Und du hast danach auch mit ihm gesprochen, ne? Also er wirkt auch schon ganz schön abgeklärt. Er weiß, was er zu sagen hat. Kurze, prägnante Antworten, aber hat auf jeden Fall was zu sagen.
Es war auf jeden Fall motivierend zu sehen, dass man von Anfang an spielt. Angst würde ich nicht sagen, es war eher Vorfreude, würde ich es nennen. Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, meinen ersten Assist für den Verein im Profibereich zu erzielen. So, ich denke mal, 3 Punkte, auf den kann man aufbauen. Das motiviert, ist ein guter Einstieg für die Saison. Keine Gedanken an die alte Saison, alles neu, neuer Blick, sage ich mal, neue Saison und einfach alles reinhauen.
Mensch, der Toni Menzel macht Spaß, auch die Entwicklung war ja keine einfache Saison, die letzte Spielzeit für ihn.
Ja, kurze, prägnante Antworten, Jens. Du kennst das, ist für uns nicht immer schön.
Ja, aber du hast sofort immer nachgeladen. Ja, du hattest nachgeladen. Du hattest 5, 6 Fragen innerhalb von 90 Sekunden. Hat mir gut gefallen, Naro.
Du musst immer dann schon die nächste Frage im Kopf haben. Es gibt Leute, denen stellst du eine Frage, ja, die antworten dann 10 Minuten, ohne was zu sagen. Aber der Junge hat ganz klar gesagt, er hat die Mannschaft in den Vordergrund gestellt, nicht sich selber, hat sich nicht selbst gelobt. Also war schon gut, was er da gemacht hat.
Das habe ich damals bei Ayaz A. Osman gelernt, dass man wirklich immer schnell nachladen muss, was Fragen betrifft. Weil Ayaz A. Osman war in seinen ersten Monaten auch einer, der wirklich nur einen Satz gesagt hat als Antwort.
Da muss ich kurz einen Satz nachfügen zu Toni Menzel, weil ich hatte kurz das Vergnügen, letzte Saison, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, da war er auf jeden Fall nicht im Kader unter Markus Anfang und hatte aber auch keine Lust, sich einfach nur auf die Tribüne zu setzen, sich das anzuschauen, sondern ist dann zu den beiden Jungs, zu Thomas und André vom Blindenradio gegangen und hat da das Spiel auf der Tribüne mitkommentiert. Und die sitzen ja direkt eine Reihe unter mir auf der Haupttribüne. Die beiden machen das auch wirklich fantastisch, immer mit Herzblut dabei. Und Toni Menzel hat sich da einfach mit dazugestellt und hat das ganze Spiel mit kommentiert. Und ich habe dann in der Halbzeitpause auch so ein bisschen mit ihm geschnackt. Ein total bodenständiger, lieber junger Mann, der klar in der Birne zu sein scheint. Also ich kannte den ja vorher nicht wirklich, nie Berührungspunkte gehabt. Aber ich war da schon wirklich sehr beeindruckt, super sympathischer Typ. Also das hat durchaus Eindruck hinterlassen. Und wenn er dazu auch noch gut kicken kann, ist das, glaube ich, eine sehr schöne Mischung.
Ja, das merkt man auch, Tino, an seinem Posting, was er über Instagram abgesetzt hat, wie wichtig ihm das war, dieser erste Startelf-Einsatz. Das hat alles funktioniert am Sonntag. Das gibt dem doch Selbstvertrauen. Und das ist keiner, und Andreas hat es gerade gesagt, von dem ich so das Gefühl habe, der könnte abheben.
Klar im Kopf, hat Niklas Hauptmann, glaube ich, danach gesagt. Die 3 Worte bringst, glaube ich, auf den Punkt. Und wenn du im Kopf klar bist, das sieht man bei Olympia, das sieht man überhaupt auch weit über den Sport hinaus, dann geht eben ganz viel. Und Toni Menzel ist da wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich erinnere mich immer noch gerne an die Vorsaison, als er mehr oder weniger aus Verlegenheit mit ins Trainingslager an den Weichsee gereist ist und als er wiederkam, einen Profivertrag erhalten hat. Und dann
aber die Frage, die ich mir stelle, warum hat denn dann Anfang nicht weiter auf ihn gesetzt?
Ich wollte es gerade sagen, das Sträfliche ist dann, dass er ein ganzes Jahr mehr oder weniger, ich will überhaupt nicht sagen, verschenkt hat, weil ich glaube auch dieses Jahr, das hat er auch schon angedeutet, war für ihn ganz, ganz wichtiges, um eben auch zu merken, wie dieser Profifußball funktioniert. Wir haben es oft genug gesagt, wenn man Markus Anfang etwas vorwerfen muss, dann, dass er es versäumt hat, auf die Nachwuchsspieler, auf die guten Nachwuchsspieler zu setzen. Als es dann schwierig wurde in der Rückrunde, dann war es zu spät. Aber er hätte das punktuell machen sollen, machen müssen. Jonas Oehmichen ist genannt worden, Toni Menzel ist auch so ein Beispiel. Auch Paul Lehmann hätte man vielleicht gar nicht verleihen müssen nach Erfurt, sondern hätte auch von Anfang an ein bisschen mehr auf ihn setzen müssen auf der rechten Defensivbahn da in der Viererkette. Also das ist echt ein Versäumnis von Markus Anfang, aber gut, manche Karriere beginnt eben mit etwas Verzögerung und da hat Toni Menzel gleich mal gelernt, wie Profifußball funktioniert.
Es war eine gute Schule dann für ihn das letzte Jahr, aber er hat ja auch gesagt, ich gucke nicht mehr zurück, ich gucke nur noch nach vorn und ich glaube, das ist der richtige Blick und das muss man tatsächlich sagen und deshalb ist er ja auch geholt worden, ist glaube ich auch eine Stärke von Thomas Stamm, der weiß mit jungen Spielern dann umzugehen und weiß die auch dann irgendwie ins Profiteam zu integrieren, Thomas.
Ja, das ist völlig richtig, aber mir hat noch ein was mehr imponiert am Wochenende. Ich hatte ja eine relativ lange Rückfahrt dann, hatte meinen Fotografenkollegen Sven Sonntag neben mir sitzen und wir sind dann so ins Reden gekommen und diese Sätze von Thomas Stamm zur Pressekonferenz, Jens, du warst dabei. Mhm. Es ist nicht immer wichtig, wer anfängt, sondern ja, wer aufhört.
Das ist ja am Ende einfach auch ein Qualitätsmerkmal und das wollen wir hinbekommen. Das haben wir für uns auch definiert, dass wir jetzt nicht nur jedes Mal gut ins Spiel reinkommen wollen, sondern auch sagen, hey, ja, wir sind die letzten 15, 20, vielleicht sogar 25 Minuten und das hat dann auch damit zu tun, wie kommen die Spieler rein, mit welcher Art und Weise kommen sie rein und dann können die in der Mannschaft auch besser machen, weil das ist auch die Realität, losgelöst von, wie die, gehen die Spiele aus. Die ersten elf ist nicht immer gleichbedeutend, dass wir Trainer richtig liegen, haben wir die richtigen aufgestellt und dann ist, glaube ich, die Art und Weise von allen Spielern, auch die, die dann nicht reinkommen, mitentscheiden, kannst du Spiele für dich entscheiden oder nicht. Und dann musst du an dem Tag die Rolle vielleicht ein Stück weit akzeptieren. Akzeptieren heißt dann auch, okay, heute bin ich vielleicht der, der nur in Anführungsschlusszeichen 30 Minuten hat, aber die 30 Minuten können maximal entscheidend sein. Und dann, glaube ich, funktionierst du als Gruppe und das kann hinten raus, wenn man über die ganze Saison das Ganze sieht, kann das mitentscheidend sein. Und das ist ein wichtiger Punkt, den thematisieren wir immer wieder. Und hat für mich Einfluss darauf, haben wir eine erfolgreiche Saison oder nicht.
Und genau dieser Satz trifft im ersten Punktspiel zu. Mhm. Das ist hervorragend. Christoph Daferner ist raus als Torschütze. Stefan Kutschke kam rein, macht 11 Minuten später, ist 2-0. Und das sind dann Dinge für mich, die kriegt natürlich eine Mannschaft mit, die sieht, dass das funktioniert, was ihr Trainer offiziell auch sagt. Und das ist für mich noch ein viel wichtigerer Baustein, dass die Mannschaft sieht, der Trainer redet nicht nur, sondern das, was er sagt, was er den Medien sagt, was er in der Öffentlichkeit sagt, stimmt dann auch. Also die Wechsel haben alle gepasst. Es kam nochmal frischer Wind rein dann. Ich sag mal, Haube war nach seiner Verletzung relativ am Ende. Das hat er zugegeben. Christoph Daferner macht das 1-0, geht raus. Stefan Kutschke kommt rein, macht das 2-0. Und das ist dann, wo eine Mannschaft sieht, das funktioniert, was der Trainer uns vorgibt. Und wenn er die Jungs jetzt noch Stück für Stück weiter einbaut, ich bin ganz ehrlich, ich würde den Toni Menzel jetzt nicht draußen lassen, egal ob Vinko Schabina wieder gesund wird oder nicht. Mhm. Und dann kann sich hier wirklich was entwickeln um die Mannschaft herum.
Dann lasst uns mal durchgehen. Thomas hat schon so ein paar Punkte erwähnt, die ich jetzt auch ansprechen will, wenn wir so ein bisschen über den Spielfilm sprechen. Zunächst mal, es war ja auf beiden Seiten eine Wundertüte. Man kann Viktoria Köln schlecht einschätzen. Dynamo Dresden ist natürlich, wir hatten es in der Vorwoche bei unserem Live-Podcast gesagt, für viele Trainerkollegen von Thomas Stamm einer oder der Aufstiegskandidat. Viktoria Köln wird dagegen eher in den unteren Gefilden eingeschätzt. Nach den Erkenntnissen vom Wochenende, Andreas, musst du dort gewinnen? Wie schätzt du Köln ein? Ist das ein Pflichtsieg dann gewesen?
In der dritten Liga von Pflichtsieg zu sprechen, ich glaube, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ich glaube, man hatte so ein bisschen das Glück, dass die Viktoria schon einen ordentlichen Umbruch hatte. Mhm. Ja, und bin ich völlig bei dir. Die werden, glaube ich, auch eine sehr schwierige Saison vor der Brust haben. Und irgendwie ist das auch so eine Mannschaft, so ein Pflaster da in Köln, was Dynamo in den letzten Jahren ja immer irgendwie recht gut gelegen ist. Also da sahen wir, glaube ich, relativ selten schlecht aus bei Viktoria Köln. Insofern ist natürlich die Erwartungshaltung nach einem erneut verpassten Aufstieg, das jetzt im dritten Anlauf zu packen. Und da musst du dann natürlich direkt von Anfang an da sein und kannst nicht von Anfang an der Musik hinterherrennen. Und insofern kann man da schon von einem Pflichtsieg vielleicht in dem Sinne sprechen, wenn du von Anfang an wieder oben mitmischen willst.
Das Stadion dort in Köln ist aber auch aus dem Setzkasten, oder Thomas? Also das ist auch gewöhnungsbedürftig. Da hat man irgendwie ein paar Teile unterschiedlicher Stadionbauart zusammengesetzt.
Tino kennt das ja, wir waren voriges Jahr im November bei dem 5:1 am Tag vor Karnevalsstart in Köln. Also es ist, auch die Medienplätze sind sehr gewöhnungsbedürftig, sehr eng. Du hast teilweise nur einen Sitz, wo du deine ganzen Arbeitsmaterialien verteilen musst. Ja, es gibt von dem her bessere Stadien, aber du siehst halt, und das war auch am Sonntag zu sehen, selbst die Viktoria-Fans, da war nur ein Thema und das war der FC gegen HSV. Also da war, Viktoria hat gespielt, aber es hat sich alles über den ersten FC Köln unterhalten. Das ist halt nur in, ja, die Nummer 2 in Köln, aber schon mit ganz gehörigen großen Abstand und das merkt man am allen, obwohl die Leute dort sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr freundlich waren. Das hat man in den alten Bundesländern, wenn man mit Dynamo unterwegs ist, auch nicht immer. Von daher hat das schon gepasst, aber die Arbeitsbedingungen Kulinarisch gab es Nudelsalat mit so einer Art Beefsteak-Bulette. Hat geschmeckt.
Kickernote?
Kickernote, 3,5. Okay. Gibt Besseres, gibt Schlechteres.
Okay. Das ist beeindruckend, Naro, wie du trotz dieser widrigen Umstände es geschafft hast, einen Zeitungsartikel zu schreiben.
Das ist eben seine Stärke. Da hat er dann trotz durchwachsenen Nudelsalat mit Bulette über sich hinausgewachsen. Erste Halbzeit, fand ich es noch relativ wechselhaft. Gerade kurz vor Ende der ersten Halbzeit war sogar dann Köln am Drücker. So die ganz großen Chancen hatte Dynamo im ersten Durchgang gar nicht. Vielleicht dieser abgeblockte Schuss von da ferner, aber viel war im ersten Durchgang noch nicht. Man musste sich erstmal finden. Es war ein Findungsprozess in Halbzeit 1 oder wie kann man es beschreiben?
Ja, das sehe ich genauso. Das war ein Abtasten. Man hat gemerkt, da will keiner groß Fehler machen. Es war alles kompakt zwischen den 16ern und die zwei größten Chancen waren da der gute Freistoß von Philipp Heise. Mhm. Und dann die Direktabnahme aus Spitzenwinkel von Claudio Kammerknecht. Aber mehr war im ersten Durchgang wirklich nicht, aber auf beiden Seiten. Also die Abwehrreihen standen kompakt, es wollte keiner ins offene Messer laufen. Und man hat dann schon geahnt, dass es in der zweiten Halbzeit ein Stück weit besser werden wird.
Tino, am Ende der ersten Halbzeit hat man sogar noch ein bisschen Glück gehabt. Da war Köln dann zweimal am Drücker. Tiefes Durchschnaufen, dass Dynamo mit dem 0-0 in die Halbzeitpause geht.
Naja, wir reden ja immer von der Wundertüte, zum einen dritte Liga, zum anderen aber auch eben von einer engen Liga. Deswegen bin ich da voll bei Andreas. Pflichtsieg ist immer so leicht dahergesagt und unterm Strich bin ich schon auch der Meinung, dass du in Köln gewinnen solltest oder müsstest als Dynamo Dresden, aber es sind halt keine Selbstläufer und insofern erst recht am ersten Spieltag und ich sag mal so, wenn in der Wundertüte die dritte Liga ist für mich Viktoria Köln einer der größten Wunder Dinge, die man immer wieder neu begutachten muss. Ich glaube, da Thomas hat es versucht ein bisschen anzudeuten, die Rolle von der Viktoria in Köln. Im Rheinland sind ja auch viele, viele Fußballspieler, die sich dann eben nicht beim FC durchsetzen können oder anderswo. Die spielen dann auch bei der Viktoria. Insofern weiß man immer nicht so recht, was da für eine Qualität auf dem Platz steht. Auf jeden Fall haben sie einen ausgezeichneten Trainer mit Olaf Janssen, der das dann immer wieder schafft. Vielleicht war es auch ganz gut, Viktoria Köln da gleich am ersten Spieltag zu kriegen. Insofern, dass die auch mal gefährlich fürs Tor kommen. Ja, das ist so, das ist auch wenig überraschend und das wird Dynamo auch immer wieder passieren und jetzt können wir drüber diskutieren, ob da ein bisschen Glück dabei war. Ich meine, das spielt halt immer mit rein, ne? Wenn der Gegner seine Chancen konsequent nutzt, klar, dann liegst du in Köln natürlich zur Pause auch 1-0 zurück, aber es kann eben auch mal anders laufen.
Guter Start dann in der zweiten Halbzeit mit diesem Elfmeter, den Niklas Hauptmann rausholt, weil er das gut macht, weil er da versucht, den Kölner Keeper Dudu zu umkurven und der dann hinlangt. Ich glaube, der Elfmeter, Tino, der ist unstrittig.
Also ich habe gestern, um nochmal den Bogen auch zur Olympia zu schlagen, das Viertelfinale aus der deutschen Hockeyspielerin gesehen gegen Argentinien und kurz vor Schluss ist da eine deutsche Spielerin von der Torfrau gefoult worden. Da dachte ich, oh krass, das ist ja noch ein viel, viel krasseres Foul als tags zuvor vom Kölner Torwart an Niklas Hauptmann. Also kurzum, ich glaube, ja, ist ein Elfmeter, aber so richtig umgerissen hat er ihn auch nicht. Du hast es gut formuliert, fand ich gerade. Er hat den Elfmeter gut rausgeholt.
Aber den kann man schon geben.
Ich fand auf jeden Fall, ja, war ein klarer Elfmeter. Das war jetzt kein krasses Foul, aber gut, es passiert halt im Strafraum, ne? Und dann gibt es halt Elfmeter.
Mein Gedanke war schon, erstmal den Abwehrspieler zu kreuzen und dann am Torwart vorbeizugehen. Und dann trifft er mich einfach und ich merke, dass ich nicht so auf dem Bein bleiben kann, dass ich irgendwie noch einen Abschluss hinkriege. Und dann ja, war es, glaube ich, ein klarer Elfmeter.
Ich fand überhaupt, Florian Bartschübner war ein guter Schiedsrichter am Sonntag. Also hat alles richtig gemacht, Thomas.
Also sind die Vogtländer, ne? Die machen meistens alles richtig.
Du bist also kein Toni Menzel, Thomas.
Nein, nein.
Der hätte das nie über sich gesagt. So ein Lob.
Nein, der Herr Bartschübner ist in Rodewisch geboren. Das ist die Geburtsklinik im Geldstall und in Auerbach groß geworden. Sein Onkel war jahrelang Bauamtsleiter der Stadt Auerbach. Daher ist die Familie Bartschübner in meiner Heimat schon sehr bekannt. Ja, er hat es ordentlich gemacht, hatte bei zwei, drei Situationen in Beikämpfen war es ab und zu mal, wo man gedacht hat, naja, muss man nicht unbedingt pfeifen, aber in der Summe hat er keine großen Fehler gemacht. Und ja, den Elfmeter muss man pfeifen. Man kann sich als Torhüter vielleicht ein kleines bisschen anders anstellen, weil Niklas ja quasi zur Eckfahne rennt, also vom Tor weg. Wenn man sich dann so anstellt, ist es ein klarer Elfmeter.
Und der Elfmeter dann, also der gereicht aber jetzt nicht für ein Lehrvideo, was gut geschossene Elfmeter betrifft, oder? Von Christoph Daferner. Ich glaube, Christoph Daferner selbst im Anschluss auch gesagt, hat tief durchgeatmet, dass der dann am Ende drinne war, weil er war sicherlich auch entsprechend nervös.
Also auf der Tribüne vor uns, du sitzt in Köln ja quasi oberhalb der Zuschauer. Und da hat sich einer zu seinem Kumpel umgedreht und hat dann gesagt, na, die Ann-Kathrin Berger hätte ihn gehalten. Und hat zum Glück nicht. Im Schluss war es die Schärfe. Hm. Ja, also wenn er platziert an die Ecke geht, hat ihn der Torhüter und so ist er halt drüber hinweggesprungen, weil er noch im Fluch war. Drin ist drin.
Ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Mein Herz hat schon ein bisschen geklopft, muss ich sagen, aber der Elfmeter war jetzt auch nicht richtig gut geschossen, aber Hauptsache er war drin und für mich war es danach schon ein gutes Gefühl, wo auch viel abgefallen ist. Ja. Ich glaube, wenn ich ihn genauer schieße, dann hat ihn der Torwart und so, weil er ein bisschen ungenauer war, ist er halt durch die Arme oder hier unten durchgegangen. Und ja, man muss aber auch sagen, dass der Haupe den richtigen Riecher da hatte in der Aktion und den Elfmeter auch super rausgeholt hat.
Kann man so einfach sagen, Andreas. Elfmeter verwandelt, das ist das, was zählt.
Ja, da reden wir jetzt heute im Podcast nochmal drüber und danach wird wahrscheinlich dann nicht nochmal drüber gesprochen, über dieses Ding, aber logisch, den musste sich natürlich auch Daferner nehmen, ne, mit seiner Rolle, bekommt den Vorzug vor Krutschke, übernimmt dann die Verantwortung und hat natürlich dann auch im Hinterkopf, oh Mist, wenn ich den jetzt nicht reinmache, beim Stand von 0-0, dann geht das direkt wieder in so eine Negativspirale rein. Insofern war da schon, glaube ich, ganz viel Zitterfuß mit dabei und am Ende ein bisschen Glück, dass er den da reinsinkt, aber stark, mutig, dass er sofort einfach direkt die Verantwortung übernimmt. Und dann hat er halt einfach so ein bisschen das Glück des Tüchtigen gehabt.
Ich finde, dieses Führungstor gibt dir Rückenwind. Du spielst eine deutlich bessere zweite Halbzeit, als die erste Halbzeit war. Hast dann auch Chancen durch Batista Meier, auch die erste Möglichkeit durch Stefan Kutschke. Und trotzdem, Tino, ich würde beim Köln-Spiel das Thema Chancenverwertung gar nicht so hoch hängen, weil, na klar, ein Fußballspiel, du brauchst ein paar Torchancen. Aber das ist für mich am Sonntag jetzt nicht das Hauptthema.
Überhaupt nicht, nee, das ist überhaupt kein Thema. Dass nicht jeder Schuss reingehen kann, ja, ist völlig normal. Das wäre zum Thema geworden, wenn eben Stefan Kutschke dann das 2-0 zum Beispiel nicht macht. Insofern, wenn du aus, Thomas hat es aufgezählt, in der ersten Halbzeit so anderthalb, zwei Halbchancen und in der zweiten gehst du mit dem Elfmeter in Führung, hast dann noch so eins, zwei gute Möglichkeiten und dann machst du es 2-0, dann ist eigentlich alles okay.
Und die Einwechslung, die hast du schon vorhin erwähnt, Thomas, vielleicht auch nicht immer ganz einfach für Stefan Kutschke als Kapitän im ersten Spiel da auf der Bank zu sitzen. Das hat er klaglos zur Kenntnis genommen, kommt rein und macht dann das Tor und jubelt mit Tom Tölk, dem Zeugwart von Dynamo, der ein großes Vertrauensverhältnis zu Stefan Kutschke hat. Das war auch ein deutliches Zeichen an Tom Tölk, aber eben auch an die Mannschaft.
Ja, weil du halt auch siehst, dass Stefan auch die Rolle annimmt. Ja, er ist nicht irgendwo in den Schmollkasten reingegangen, hat gesagt, na, jetzt kannst du mich aber mal, sondern er kam rein und hat für Verwirrung gesorgt und Unruhe gestiftet. Und das in einem Moment, wo die Verteidiger dann halt auch schon ein bisschen müder geworden sind, weil sie viel gelaufen sind. Und er hat sich dann die Lücken gerissen, die er gebraucht hat und hat das 2-0 trocken weggemacht. Also beispielhaft und vorbildhaft vor allen Dingen.
Und Vorarbeit Toni Menzel.
Genau, der da fast noch ins Straucheln gerät, aber genau noch im richtigen Moment den Pass spielt. War ein guter Angriff, absolut gekonnt vollendet und ja, war fast der Deckel drauf.
Ich finde, das ist ja auch wichtig, dass du nachlegen kannst, gerade auch dort vorne in der Stürmerposition, dass du dann nochmal jemanden hast, zum Beispiel mit dem Kutschke, vielleicht ist auch immer umgekehrt, dass dann da Ferner reinkommt, dass du Leute drinne hast, die nochmal in der Endphase eine gewisse Torgefahr ausstrahlen, wenn vielleicht die Innenverteidiger dann schon müde sind und dann merken die, jetzt kommt noch so ein Ochse rein, der weiß, wo das Tor steht. Das finde ich, ist richtig gut.
Wir können ja sagen, was wir wollen. Der Kader ist unverändert oder jetzt wieder einer der besten der dritten Liga. Also ich habe mir die Startelf angeguckt. Das liest sich hervorragend. Du guckst dann, wer auf der Bank sitzt und auch das liest sich richtig gut. Insofern ist Dynamo da personell schon jetzt richtig gut aufgestellt, wenngleich, das wird sicherlich gleich auch noch unser Thema werden, der Kader noch nicht komplett ist. Das hat ja Sportchef Thomas Brendel immer wieder betont und auch am Sonntag wieder in Köln nochmal gesagt.
Ich finde es auch super viel Mumm von Thomas Stamm in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer von Dynamo Dresden Stefan Kutschke einfach draußen zu lassen. Also unter Markus Anfang hätte es das nicht gegeben, ja, sondern den Kapitän draußen zu lassen, sondern vielleicht wirklich nach der Trainingsleistung und dem Gegner irgendwie so aufzustellen, ja, wer hat vielleicht ein bisschen mehr Wucht am Anfang, mehr Power als, mehr Geschwindigkeit noch als Stefan Kutschke, der da ferner, sich das zu trauen, den da von Anfang an zu bringen und Kutschke auch nach der letzten Saison mit allem Mist, was da noch drumherum mit dazu kam, in dem ersten Spiel der neuen Saison draußen zu lassen, die Identifikationsfigur schlechthin. Das ist schon mal eine Ansage vom Trainer, wo ich gedacht habe, boah, also der Mann, der hat richtig Power, der traut sich was, der schreckt vor nichts zurück. Das hat schon beeindruckt. Die Frage ist natürlich, hätte er das auch gemacht, hätte Dynamo zu Hause begonnen? Weiß man nicht.
Ja, wir werden es am Freitag ja auch sehen, ob wer dann von Beginn an spielt. Aber es ist ja ein Zeichen auch, er hat gesagt, ich setze auf Stefan Kutschke. Stefan Kutschke ist auch ein guter Kapitän, wenn er mal nicht von Beginn an spielt. Ich glaube schon, dass er weiß, was er am Stefan Kutschke hat. Und ich glaube auch, und das hatten wir auch im Vorfeld immer wieder besprochen, Stefan Kutschke wird auch weiterhin nicht jedes Spiel von Beginn an machen. Das ist einfach auch ja ein Altersfakt, der da jetzt langsam eine Rolle spielt. Ich will jetzt Stefan nicht zu nahe treten, aber er kommt nun mal langsam ins reifere Fußballeralter und da wird man sicherlich auch mal das ein oder andere Mal abwägen. Oder liege ich da jetzt falsch?
Ich glaube, die Rollen sind ganz klar besprochen. Ich glaube schon, dass zunächst mal das Leistungsprinzip entscheidet und dass dann aber auch ein Stück weit klar ist, Jens, du hast es gesagt, dass der Stefan Kutschke gar nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen kann. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht sein Anspruch, dass er sagt, ich muss jetzt jedes Spiel 90 Minuten spielen. Das Problem in der vergangenen Saison ist, würde ich jetzt rückblickend sagen, dass er da fast zu lange immer auf dem Platz stand, weil er eben in der Offensive noch der Beste war und der Treffsicherste. Ne? Vielleicht hätte da mehr Abwechslung auch gut getan. Dann im Hinblick auch auf das Ende der Saison, weil es eben mit 38 Spieltagen immer auch eine sehr, sehr lange Saison ist. Insofern glaube ich, ist das Rollenverständnis für den Stefan Kutschke ganz klar und es zweifelt auch niemand an seiner Autorität als Kapitän. Ich glaube, da kann man das eine vom anderen gerade im Fall Stefan Kutschke sehr gut trennen. Und die Frage der Kapitän, warum hat er nicht gespielt, die können wir uns, glaube ich, auch für die nächsten Wochen klemmen.
So, jetzt haben wir so viel über Stefan Kutschke gesprochen. Jetzt wollen wir mal mit ihm sprechen. Wir haben ihn natürlich zum Spiel in Köln befragt, aber auch schon vorausgeschaut auf das, was da am Freitag gegen Cottbus passieren wird. Stefan, ich habe beim letzten Interview was verpasst, das will ich jetzt schnell noch aufarbeiten. Du hattest, als Flacco seinen Abschied bekannt gegeben hat, Flacco Küchendienst nicht vergessen. Das wollte ich noch schnell aufklären, weil ich auch gefragt worden bin, was du damit meinst. Was hat denn er vergessen?
Nee, es geht ja, wir haben alles ein bisschen eingeteilt. Es gibt bei uns einen Kabinendienst, einen Materialdienst und einen Küchendienst, weil wir oben immer gemeinsam auch frühstücken. Und dort wird jeder mal eingeteilt, also es geht nicht nach jung oder alt. Dann ist jeder Spieler mal dran, aber der Panner war immer so ein Spieler, der sich da gerne um diesen Dienst auch mal gedrückt hat. Und da haben wir ihn dann mal ein bisschen aufgezogen. Das hatte das Ganze damit auf sich.
Sehr schön. Schöne Szene am Sonntag. Tom Türk hat wieder gezeigt, du hast ein großes Herz, dass du mit Tom gejubelt hast. Hast du bei den Kollegen schon erklärt. Vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, wie es zu diesem doch etwas speziellen und schönen herzlichen Jubel kam.
Das war eigentlich relativ spontan und ich habe das ja schon mal gesagt, klar, ich habe mit Matze und mit Tom hier Leute kennengelernt, mit denen ich meine Leidenschaft dafür Dynamo Dresden sehr teile, weil die es genauso tun und wie alle anderen hier auch im Verein, aber wir haben nochmal eine engere Bindung und da ist auch privat viel entstanden, ja, mit den Familien. Und das war nochmal so ein Punkt. Ich glaube, dieses Thema oder diese Bezeichnung Zeugwort, das dann so runterzubrechen, das ist, finde ich, ein bisschen fast schon fresh, weil es ist weitaus mehr, was er macht. Und diese Arbeit von allen, egal ob es jetzt die Leute, die nicht immer so im Vordergrund stehen, dass das mal ein bisschen honoriert wird, weil so eine Profimannschaft funktioniert auch bloß mit allen ringsherum. Und nochmal, wir haben uns irgendwo im Leitbild steht drin, ihr kennt das alles, dass man immer eine große Familie, Zusammenhalt und Sportgemeinschaft. Und mir ist immer wichtig, so eine Werte auch zu leben und nicht bloß immer irgendwo das niederzuschreiben. Wenn man das lebt, ich glaube, dann kommt man weiter. Und das war mir nochmal so ein Anliegen. Der Matze stand etwas weiter weg, weil der hat sich hinten mit den Leuten noch warm gemacht. Den Sprint wollte ich ihm da nicht gönnen, bis da ganz nach hinten. Dann hätte der Schiedsrichter vielleicht angepfiffen und so weitergegangen. Und so hatte das jetzt nicht irgendwie, dass das ja vorher ausgemacht ist, sondern das kam aus dem Inneren so raus. Mensch, ich glaube, Sie würden sich auch mal freuen, wenn Sie da so mit einbezogen werden.
Die Sportgemeinschaft hat geliefert am Sonntag mit ein paar Tagen Abstand. War ein wichtiger Sieg, ein solider Sieg, ein guter Auftakt?
Ja, es waren alle Mannschaften gehen rein in die neue Saison und habe das nach dem Spiel auch schon mal gesagt. Großer Umbruch, sagt immer jede Mannschaft. Klar, wir haben diesmal einen großen Umbruch. Letztes Jahr war das nicht so. Aber die Jungs, die dazugekommen sind, ich meine, ihr kennt sie jetzt oder habt sie kennengelernt, charakterlich einwandfrei. Dieses für Dynamo Dresden Fußball spielen zu dürfen, das muss man mal so sagen, das ist schon was Besonderes. Und das nehmen sie an, wollen immer mehr dazulernen. Ich glaube auch, der Trainer, nochmal, Fußball wird nicht neu erfunden. Es gibt eine andere Herangehensweise. Das alles auch zu verstehen, braucht eine Weile. Ihr wusstet selber oder wisst noch, wie das bei Markus war. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Ich glaube aber schon, dass wir viele Schritte gemacht haben, auch wenn die Vorbereitung nicht so gut war. Aber eine gute Vorbereitung, wisst ihr auch, das ist nicht immer ein gutes Um gewesen. Nichtsdestotrotz waren wir für die Testspiele doch dann schon relativ weit, wo viele sind auch schon wieder im Umfeld unruhig wurde. Ja, was ist das für ein nicht eingespieltes Team von Dynamo Dresden und Spieler da in Köln gefragt worden. Mensch, sieht man das da als Chance? Also das ist, aber das habe ich ja schon mal gesagt, mich stört das ein bisschen, dass das alles immer dann so negativ gleich gemacht wird, aber das ist ein anderes Thema.
Aber für den Toni Menzel hast du dich auch gefreut, oder? Mensch, der im ersten Spiel von Beginn an so eine Leistung abzuliefern und dann trotzdem auch so geerdet zu bleiben. Manch einer hebt dann vielleicht ab, sagt, jetzt mein erstes Spiel gemacht und trotzdem wunderbar.
Ja, das werden wir jetzt erst noch sehen. Er hat das erste Spiel jetzt gemacht, aber ich mache mir beim Toni keine Gedanken. Ich meine, das sind ganz feine Jungs, auch die Kombi aus Paul Lehmann und Jonas Oehmisch und ja, Toni Menzel. Das sind Jungs, die spielen schon immer hier, die spielen die ganze Jugend schon bei Dynamo Dresden. Das sind Jungs aus der Stadt und das muss auch irgendwo der weitere Weg sein von Dynamo Dresden. Ja, diese Jungs eben nicht wegzuschicken, hier weiterzuentwickeln, weiter zu fördern und dass sie auch das Vertrauen genießen und dann auch wie jetzt liefern. Und das freut mich. Es wird bei dem jungen Spieler immer Schwankungen geben, die gehören dazu. Er darf auch Fehler machen. So wie er das aber runtergespielt hat, habe ich mich für ihn sehr gefreut. Und das war eine sehr, sehr gute Leistung.
Und jetzt kommt Energie Cottbus am Freitagabend. Kiste ist natürlich voll. Das Flutlicht geht an. Das erste Spiel seit knapp 3 Monaten wieder im Tempel. Geht nie besser.
Mit dem Sieg dann, das wäre dann das Schönste. Ja, aber da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt. Jetzt kommt das erste Heimspiel. Jetzt kommen wieder die besagten Aussagen. Tolle Stadt, toller Verein, tolle Fans. Und jetzt muss man mit diesem Druck dann mal umgehen. Ja, Ausgangslage vor dem Spiel wird auch wieder klar sein. Ja, Dynamo Dresden hat das Spiel gewonnen, Energie Cottbus nicht. Favoritenrolle wird dann auch vergeben, aber wir wollen dann schon nochmal eine Steigerung sehen zu dem Spiel in Köln. Ja, nochmal ein paar Sachen, die besser gemacht werden müssen, die aber auch schon gut waren, dann nochmal verfeinern.
Spielt das eine Rolle, dass Wollitz dort näher an der Seitenlinie stehen kann? Der ist ja auch als Vulkan bekannt, sicherlich auch als Motivationskünstler, oder sagst du? Irgendwann werden sie an der Seitenlinie schon stellen.
Vulkan ist gutes Thema, gefühlt so der Ätna kurz vorm Ausbruch. Das ist, nochmal, ich kenne da den Herrn Wollitz wirklich schon sehr, sehr lange und ziehe da meinen Hut vor all dem, was er so gemacht hat. Und er lebt das Ganze natürlich mit, er leidet da draußen mit. Das ist mir wirklich, ich finde sowas, ich finde das gut, ja, dass er dann gleich oder dass jetzt wieder so bestraft wurde. Ja, soll aber uns nicht beeinflussen, ob jetzt Pele Wollitz an der Seitenlinie bei Henrik Cottbus steht oder nicht.
Und du am Freitag? Wie siehst du deine Rolle? Startest du? Kommst du von der Bank? Wir haben gerade schon geredet, beim letzten Spiel gegen Cottbus saß du auch zunächst auf der Bank und war dann erfolgreich.
Letztes Spiel in Cottbus, ja. 2-0 ging das dabei aus. Paco und Eile? Ja, genau so war es. Und das war, nein, also das weiß ich nicht, der Trainer hat mir jetzt wieder gesagt, aber mir wurde zugetragen, dass ich mich für weitere Joker-Einsätze empfohlen hätte, irgendwo da in einem Medienblatt. Und also nochmal, ich sage es ja nochmal, letztes Jahr mit 35 Jahren, das hat auch keiner dran geglaubt. Und ich gehe meinen Weg, was ringsherum kommt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, das weiß schon jeder einzuschätzen. Ja, und jeder weiß auch die Rolle. Es wurde klar vorher besprochen, auch vor dem Spiel weiß jeder seine Rolle. Und nochmal, hier geht es nicht um Einzelspieler oder um Trainer. Es ist immer das, es geht um Dynamo Dresden, es geht um diese Mannschaft. Und dort hat jeder seinen Beitrag zu leisten. Und das, ob das jetzt ein Stefan Kutschke ist oder eine andere Person, das ist egal. Ob das 5 Minuten sind oder eine halbe Stunde. Du hast dir für diesen Erfolg der Mannschaft oder des Vereins den Arsch aufzureißen. Und das ist jetzt gut. Wie lange hält das aber aus? Ja, das ist auch immer so eine Frage. Und das ist dann auch eine Frage von Zusammenhalt intern. Wie sauber ist man intern? Wenn man das so durchziehen kann, auf einem Level halten kann. Und das waren letztes Jahr gute Beispiele mit Ulm und Münster. Da hat das funktioniert. Die konnten von der Bank auch immer wieder nachlegen. Das sind so Themen, wie lange hält man das an? Wie lange halten wir die Spannung auch intern hoch? Und klar will jeder spielen. Das muss ich, also das würde jetzt keiner sagen, oh, ist für mich der schönste Platz, wenn ich von der Bank komme. Aber du kannst nur mit Leistung vorneweg gehen und durch Leistung empfehlen. Und das sollte auch der Anspruch von jedem Spieler sein.
Soweit Stefan Kutschke, Dynamos Kapitän. Doppelsturm. Das ist ja das, worauf Thomas Stamm am Sonntag gesetzt hat. Hat das schon funktioniert aus eurer Sicht? Ich fand Meisner, naja, ist schon noch nicht so verhaltensauffällig gewesen. Also das ist sicherlich noch ausbaufähig. Ist sicherlich noch so eine Sache, die Thomas vorhin erwähnt hat, wo sicherlich noch mehr möglich ist.
Ja, da ist noch mehr möglich. Aber ich glaube, bei dem Jungen spielt sich sehr viel im Kopf an. Er hat als Startelfspieler noch kein Tor geschossen. Da kann man sagen, was man will, das geht dann in den Kopf. Da denkst du drüber nach und warum klappt es nur als Joker und nicht, wenn ich von Anfang an spiele. Und ich denke mal, wenn der Junge sein erstes Tor macht, wenn er in der Startelf steht, dann wird er auch lockerer und zeigt sein ganzes Können. In der Vorbereitung war er ja der stabilste von denen da vorne drin. Er hing am Sonntag lange, lange Zeit in der Luft, hatte 2-3 gute Aktionen nur. Allerdings der Pass auf Toni Menzel vom 2-0, der war dann natürlich wieder Sahne. Den hat er direkt prallen lassen, Toni genau in Lauf. Also man sieht, dass das Leistungsvermögen bei Robin Meisner da ist. Aber er ruft noch nicht so ab. Und ich denke, sobald er trifft, ist auch das Thema erledigt.
Gegentor, müssen wir noch drüber reden. Köln war aus dem Spiel heraus jetzt nicht besonders gefährlich, aber bei Standards. Da waren sie schon richtig gefährlich und aus dem Standard fällt dann auch das Gegentor, der Anschlusstreffer für die Kölner. Überhaupt die Standards bei Dynamo Dresden, sowohl die eigenen als auch die Standards des Gegners. Das hat man jetzt letzte Woche wirklich intensiv trainiert gehabt, gesehen hat man es am Sonntag nur bedingt.
Na, ist halt auch ein Prozess, ne? Wird nicht von jetzt auf gleich gehen und bleibt das große Thema. Insofern, klar. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, du hast dort das Spiel gewonnen. Es ist in vielen Nuancen auch noch Luft nach oben in vielen Bereichen. Und die Standards gehören dazu und eben auch so eine Schlussphase dann vielleicht ein Stück weit souveräner zu Ende zu spielen.
Wichtig war dann, das Ding über die Zeit zu bringen, auch über die Nachspielzeit. Hast du den Eindruck, dass Dynamo nochmal richtig ins Zittern gekommen ist, Thomas? Oder haben sie es dann, klar, trotz der Druckphase solide runtergespielt?
Na, es waren, wie du schon gesagt hast, aus dem Spiel heraus hatte man nie irgendwie Bedenken. Aber es waren halt diese Standards. Und nach diesen 1-2 gab es noch 4 oder 5 Ecken. Und da hältst du dann schon die Luft an, weil Köln hat nicht immer wieder den gleichen Schlag probiert und die haben variiert. Also du konntest dich nicht darauf einstellen, welche Eckenvariante kommt jetzt. Und da hat man schon 2-3 Mal gezittert. Und ja, Tim Schreiber musste ja auch in der 90. nochmal ordentlich eingreifen. Der Kopfball von Lobinger wäre gut gekommen.
Das wollte ich dich gerade fragen als ehemaliger Torhüter. Wie hast du Tim Schreiber gesehen bei seinem Debüt im Dynamo-Trikot in der dritten Liga?
Souverän, souverän. Also das, was aufs Tor kam, was er halten konnte, hat er gehalten, hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt, war bei Flanken da, hat 2-mal im 1-1 gehalten, einmal kurz vor der Pause gegen Frenetzi und dann schon mal, ich glaube, es war noch da stand es noch 1-0 gegen Lobinger und den Kopfball hält er dann zum Schluss auch von Lobinger und daher, ja, gibt's überhaupt nichts zu meckern.
Und Tim Schreiber wollen wir jetzt auch nochmal hören zum Spiel in Köln, aber auch schon mit Blick auf sein erstes Dynamo-Heimspiel, was dann am Freitagabend anstehen wird. Hier ist Dynamos Nummer 1. Tim, Freitagabend, Ostduell. Ausverkauftes Stadion, Flutlicht, was kann man sich mehr wünschen für seine Heimpremiere im schwarz-gelben Trikot?
Gar nichts, das ist, denke ich mal, alles gegeben. Also das ist, denke ich mal, so für jeden Fußballliebhaber wünscht sich jeder so ein Spiel und ich freue mich natürlich eben halt drauf, bin absolut heiß.
So ein paar Tage vor diesem Spiel, beschreib mal deine Gefühlslage, du hast gerade schon gesagt, du bist absolut heiß, ein bisschen nervös, ein bisschen kribbeln, du kriegst ja jetzt gerade schon mit, die Leute freuen sich auch gerade nach diesem 2-1 Auswärtssieg bei Viktoria Köln.
Ja, jetzt nervös bin ich jetzt nicht, also trotzdem, wir haben jetzt heute erst das Köln-Spiel ausgewertet, ja, haben ein paar Dinge besprochen, werden das morgen auch tun, werden uns wohl auf Cottbus dann vorbereiten und dann, ja, also nervös nicht, Vorfreude ja, also ja, es ist eher allein nur die Vorfreude, die halt überwiegt.
Wenn ihr das Köln-Spiel ausgewertet habt, dürfte es für dich wenig Mecker gegeben haben, oder? Du hast eine solide Partie dort abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt trotzdem immer Sachen, die man verbessern kann. So, das bin ich jetzt auch. Also selbst jetzt nach soliden Spielen gebe ich mich jetzt nicht zufrieden, sondern möchte mich eben halt stetig verbessern. Und ja, das haben wir heute gemacht. Das werden wir bei jedem Spiel tun. Selbst wenn ein Spiel mal nicht so gut läuft, dann gibt es auch Dinge, die zu besprechen sind, aber bei guten Spielen ist es genauso.
Was kriegen wir da am Freitagabend geboten? Heißes Herz, kühler Kopf?
Ich würde sagen, heißes Herz ist untertrieben gesagt. Also ich denke, jedes Herz von uns brennt dann, also sollte auch brennen. Und klar, einen kühlen Kopf müssen wir trotzdem behalten. Wir dürfen jetzt nicht das auf uns einprasseln lassen oder so. Das wirkt dann vielleicht, könnte das verkrampfen irgendwie wirkend. Aber nee, also ich denke, jeder ist heiß drauf, jeder brennt dafür. Und wenn wir da eben halt voll alles reinschmeißen, denke ich mal, werden wir das Spiel zu unseren Gunsten da entscheiden können.
Und dann das erste Warm-up vom K-Block für dich als Dynamo-Keeper und das erste Spiel als Dynamo-Keeper in diesem Stadion. Also es ist schon was Schönes.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mir schon lange ersehnt. Jetzt ist es am Freitag soweit. Natürlich steigt die Vorfreude dann darauf auch nochmal, dass dann nochmal live mitzubekommen ist dann natürlich einfach Wahnsinn und ich werde es einfach aufsaugen, ich werde das einfach nutzen für mich und ja, kann es auch kaum noch erwarten, bis es dann Freitag zum Spiel geht.
Also, solider Auftakt für Dynamo Dresden 2:1 bei Viktoria Köln und dann auch am Sonntag das Spiel des nächsten Gegners Energie Cottbus. Andreas, lass uns darüber auch ein bisschen sprechen. Du hast das Spiel kommentiert bei den Kollegen von Magenta Sport. Cottbus mit der 1:0-Führung, dann ja, so eine der wichtigen Szenen kurz vor der Halbzeitpause. Der Schiedsrichter pfeift ab, Schiedsrichter Bauer, dann kriegt Wollitz die rote Karte und in der zweiten Hälfte dreht Bielefeld die Partie. Also der Aufsteiger hat schon gleich mal gemerkt im ersten Spiel, dass ein bisschen anderer Wind in Liga 3 weht als in der Regionalliga.
Ja, war hinten raus natürlich super brutal für Cottbus. Also das war schon echt ein richtiger Schlag. Also die haben vom Einsatz, von der Bereitschaft her, war das schon wirklich top. Die zweite Halbzeit war auch richtig wild. In der ersten Halbzeit Bielefeld, die klar bessere Mannschaft, viel Ballbesitz, haben halt nur nicht gewusst, was sie da im letzten Drittel damit anfangen sollen. Also gut wie keine Torchance, aber Energie auch total massiv hinten drin. Also Thiele als Mittelstürmer im Bielefelder Ballbesitz immer 10, 15 Meter in der eigenen Hälfte als letzter Cottbuser Spieler, also als vorderster Cottbuser Spieler. Also das war schon wirklich ganz schön einigeln, was aber auch okay ist. Sie haben ja relativ schmalen Etat, haben sich nicht großartig verstärkt bislang. Also das ist fast die komplette Truppe aus der Regionalliga gewesen, die da auch auf dem Feld stand. Und dafür war das von der Bereitschaft, vom Einsatz, vom Zweikampfverhalten schon sehr ordentlich. Hatten natürlich danach einfach das Glück, dass sie das Tor machen. Erster Angriff, super Torwartfehler von Kersten, Ball, der niemals reingehen darf. Aber egal, wer nicht aufs Tor schießt, kann er nicht treffen. Halber hat aufs Tor geschossen, Ding ging rein. Und in der zweiten Halbzeit war dann auch ein bisschen mehr Mut drin. Also das war doch schon echt stark von Cottbus und Bielefeld ist erst mit dem 1:1 dann so richtig aufgewacht und dann war es ein absolut offener Schlagabtausch. Insgesamt 4-mal Aluminium, 3-mal für Bielefeld, 1-mal für Cottbus und Thiele kann in der 90. Minute läuft frei aufs Tor. Scheitert am Keeper, an Kersten von Bielefeld. Das wäre der Siegtreffer für Energie gewesen. So gibt's die Ecke in 90+2. Und Großer, einer aus der Dynamo-Jugend im Übrigen, nickt zum 2:1 ein, der gebürtige Dresdner. Richtig guter Innenverteidiger, also auch einen, den man vielleicht ein bisschen zu früh vom Hof geschickt hat in Dresden. Macht da das Tor zum Sieg. Super bitter für Cottbus und jetzt super bitter natürlich, dass der Vulkan an der Seitenlinie nicht mitwirken kann. Wurde ja für ein Spiel gesperrt, Pele Wollitz, nach seiner glattroten Karte und ist deshalb in Dresden auch auf der Tribüne. Aber da ist auch selbst dran schuld. Wirklich einfach dumme Aktion. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich es noch erzählen soll. Oder
klar, für die es nicht mitbekommen haben, die vielleicht am Sonntagnachmittag dann um 16.30 Uhr andere Dinge gemacht haben, weil sie sich vielleicht auch mal ein hopfenhaltiges Getränk gegönnt haben und gesagt haben, wir stoßen jetzt mal an auf den ersten Dynamo-Sieg. Die werden vielleicht Cottbus dann nicht verfolgt haben. Für die kannst du das dann ruhig nochmal erzählen. Mit dem Halbzeitpfiff hat es dann Pele Wollitz erwischt, weil er mit dem Schiedsrichter nochmal ein paar Dinge ausdiskutieren wollte. Da ging es, glaube ich, nicht um 3x3 Basketball.
Nee, da ging es darum, dass laut Meinung von Pele der Schiedsrichter die Halbzeit abgepfiffen hat und Cottbus dadurch einen Konter noch nahm. Da, laut Pele gab es da eine aussichtsreiche 4:1 Umschaltsituation.
Ach so.
Also ich habe mir die Bilder dann auf der Rückfahrt habe von Cottbus auch nochmal angeschaut und es war eine 2-5 Situation aus Cottbuser Sicht, also nichts mit 4-1, also da war der Pele auch in Rage, das hat er auch danach in der Pressekonferenz und so gesagt und ist danach zum Schiedsrichter gegangen, erstmal gestikulierend, ist dann aufs Spielfeld gegangen und hat da auf seine Art nochmal nachgefragt, warum er das dann hat nicht mal noch weiterlaufen lassen. Wir waren schon 2:10 über die Zeit, 2 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Und dann hat der Schiedsrichter ihm erst die gelbe Karte gegeben, weil das laut neuem Regelwerk nicht erlaubt ist, einfach den Schiedsrichter von der Seite anzuquatschen, auch nicht für die Trainer, was für die Spieler also nicht mehr möglich ist, außer für die Kapitäne, gilt auch für die Trainer. Und da hat der Schiedsrichter ihm, wir hatten ihn danach noch im Interview, hat Pele gesagt, so, hier, ist nicht erlaubt, gelb, lass mich in Ruhe jetzt, komm, freu dich über die Halbzeitführung so ungefähr, war auch super Stimmung, aber Pele kann dann halt nicht. Er kann dann halt nicht gehen. Der musste halt dranbleiben und hat ihn dann nochmal so ein bisschen belatschert. Und dann hat er eben die glattrote Karte unter die Nase gehalten und so kippte völlig unnötig nochmal die Stimmung. Anstatt diese Euphorie, dieser Pausenführung mit aufzusaugen, gab es dann Pfiffe beim Gang in die Kabine. Also da hat er seiner Mannschaft schon Bärendienst erwiesen. Das ist ein emotionaler Typ. Das ist auch cool so. Das will ich überhaupt nicht schlecht reden. Aber er weiß, wie die Regeln da sind. Und bei einer eigenen Führung seiner Mannschaft so ein Ding mit in die Pause zu nehmen, ja, einfach schon ein bisschen dumm.
Aber er hat in der Pressekonferenz danach auch die Arroganz des Schiedsrichters kritisiert. Also hat da nochmal die Terence Boyd-Flanke aufgenommen.
Natürlich kann man, wenn man da mal übers Ziel hinausschießt, aber dann gleich mit Rot hier anzufangen im ersten Spiel. Also ich kann nur sagen, arroganter bin ich also in den letzten Jahren noch nicht begegnet worden.
Ja, aber er hat es auch nicht konkretisiert. So, er hat ja nur gesagt, also sowas Arrogantes habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ja, was auch immer das heißen mag. Ich meine, der Schiedsrichter hat halt die klaren Regeln, die Drittligaschiedsrichter, die hoch wollen in den noch höheren Profibereich. Bauer ist jetzt Ende 20, hat auch schon zweite Liga gepfiffen. Die sind dann natürlich noch strenger und strikter mit den Regelauslegungen. Und er hat ihm ja quasi schon noch mit Gnade die gelbe Karte erst gezeigt, weil uns hat er im Interview dann gesagt, dass es eigentlich direkt die rote Karte wäre, wenn er sich da so beschwert beim Schiedsrichter auf dem Platz, auf dem Rasen über so eine Situation. Einfach nicht clever. Ich meine, wenn der Schiedsrichter schon hingeht und sagt, so, hier gelb jetzt und jetzt ab in die Kabine. Und er wollte nicht hören, da musst du halt fühlen.
Aber schon doppelt bitter, Maro, die Aktion kurz vor dem Ende des Spiels. Du hast die Chance zur eigenen Führung. Hat mich ein bisschen an das Spiel gegen Dortmund 2 von Dynamo in diesem Jahr erinnert, zu Beginn des Jahres. Also du hast die Chance zur eigenen Führung, verdaddelst die und kriegst dann nahezu im Gegenzug, also dann mit dem Standard im Gegenzug das Gegentor und verlierst aber auch noch den Trainer, also der ja wirklich ganz, ganz wichtig ist bei Energie Cottbus. Andreas hat es gerade gesagt, den Vulkan an der Seitenlinie. Also da hat schon Cottbus ordentlich was verloren da am Sonntag und nicht nur die 3 Punkte.
Der Fehler von Wollitz zieht sich dann halt über 135 Minuten, ne? Weil er fehlt dann am Freitag ja genauso. Und das ist schon ein wichtiger Fakt, wenn der Cheftrainer nur hoch oben auf der Tribüne sitzt und nicht eingreifen darf. Ich glaube, eine halbe Stunde vorm Spiel und eine halbe Stunde nach dem Spiel darf er nicht zu seiner Mannschaft. Also das sind schon Aktionen, da gehe ich mit Andreas mit, dass es, wenn du 2 Chancen hast, solltest du auch nutzen und nicht dann noch weiter rumgiften, um deine Mannschaft zu schwächen. Ich meine, er spielt nicht mit, aber es ist von draußen schon wichtig, wenn da so einer steht, der nicht duldet, wenn mal Schlendrian einzieht und dann auch zu seinen eigenen Spielern mit Sicherheit giftiger werden kann und die nochmal pusht. Und deshalb war es ein Bärendienst, der sich über 2 Spiele hinwegziehen wird.
Denn jetzt steht Jonas Hildebrand als Co-Trainer an der Linie. Der macht das sicherlich sehr ordentlich und vernünftig. Junger Mann, 28 Jahre. Aber es ist natürlich was anderes, wenn Jonas Hildebrand an der Seitenlinie im Rudolf-Harbig-Stadion steht und eben nicht Pele Wollitz, der natürlich mit allen Trainerwassern gewaschen ist, Tino.
Naja, ich bin bei der ganzen Sache so ein bisschen hin und her gerissen. Das mit den Regeln, ja, das ist Fakt. Und mit der zweiten Chance, ne, Chancenverwertung geht eben auch Trainer an. Das ist Tatsache so, wenn du da gelb siehst, musst du ablassen. Ich kann aber auch die Cottbusser wirklich gut verstehen. Der Präsident hat sich danach geäußert, auch der Co-Trainer, die gesagt haben, ja, diese Emotionen, die gehören doch ein Stück weit zum Fußball. Wirklich, wirklich schwierig. Wo ich mir fast sicher bin, dass das Cottbus jetzt nicht unbedingt so schwächen wird für das Spiel mit Blick am Freitag in Dresden. Weil
also wird es sich nochmal motivieren nach dem Motto, genau, wir kämpfen jetzt für unseren Trainer.
Nein, gar nicht mal unbedingt, wir kämpfen jetzt für unseren Trainer, sondern wir haben das oft genug gesagt, das Spiel in Dresden ist für viele Mannschaften das Spiel des Jahres. Und das wird auch für den Aufsteiger Cottbus das Spiel des Jahres werden, gleich jetzt am Anfang. Der Gäste-Fanblock wird voll sein im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion. Die kommen also mit, wir haben nichts zu verlieren, also nutzen wir unsere Chance. Und ob da Pele Wollitz an der Seitenlinie während der 90 Minuten steht oder die Mannschaft in der Woche entsprechend vorbereitet, ich glaube, der Unterschied ist jetzt, finde ich, gar nicht so riesig. Klar kann Cottbus auch 3-0 untergehen in Dresden, halte ich auch für möglich. Andreas hat es gesagt, das ist eine, sage ich mal, ergänzte Regionalligamannschaft. Das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Aber jetzt mit dem Wollitz-Faktor, das kann eher so auch motivierender sein. Der fehlt uns und jetzt gehen wir in unser Spiel des Jahres und gucken mal, wie sattelfest Dresden eigentlich ist.
Andreas, dann schätz uns mal Energie Cottbus ein, auch die Stimmung im Umfeld nach dem Aufstieg in die dritte Liga. Die Saison zuvor hatten sie es ja noch dramatisch knapp verpasst. Jetzt diese Saison ist ihnen das geglückt. Es war, glaube ich, auch ganz wichtig. Man sagt dann immer so schön für den Verein und die Region, endlich wieder in der dritten Liga dabei zu sein. Wie schätzt der Energie Cottbus ein?
Ja, da ist ja nicht viel, außer Energie da in der Gegend. Also 50
Kilometer. Sag mal nichts gegen den Verein von Robert Koch, gegen Grischow. Der will dann auch irgendwann in die Regionalliga.
Ja, das werden wir natürlich auch mit beiden Augen beobachten, wie sich das beim VfB Grischow entwickelt. Ich glaube, Rangelov ist mittlerweile nicht mehr da. Der ehemalige Cottbus-Knipser, der Bulgare. Aber Cottbus hat das natürlich euphorisch aufgenommen. Stimmung im ehemals Stadion der Freundschaft, heißt ja jetzt nicht mehr so, hat ja auch mittlerweile einen Sponsor als Namensgeber. War schon stark. 13.000 Zuschauer waren da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Aber die da waren, haben wirklich ordentlich Rabatz gemacht und nicht nur der Fanblock, sondern auch die Gegengerade und die Haupttribüne haben da mitgemacht und da gab es auch keine Pfiffe und nichts. Die haben das schon honoriert, dass sich die Mannschaft voll reingeschmissen hat und die werden schon auch Punkte holen. Das ist schon natürlich auch ein Vorteil, dass du mit einem Großteil dieser Mannschaft in der letzten Saison erfolgreich und schon so gut zusammengespielt hast. Das wird sich jetzt vor allem vermutlich in den ersten Wochen noch zeigen und auch etablieren und auch in Punkte ummünzen. Aber es fehlt halt so eine gewisse Breite da einfach, ne? Die hat, wie Dynamo sie hat, da einfach 1:1 Spieler zu ersetzen, das hat Energie natürlich in der Hülle und Fülle nicht. Aber sie haben schon auch ein paar richtig gute Jungs. Also wenn ich da vor allem, also da muss Dynamo extrem aufpassen auf den Cholce Ciyerci. Sobald du dem 2-3 Sekunden lässt mit dem Ball, dann kriegst du akute Probleme, weil der technisch so herausragend ist und immer wieder einen genialen Moment auf Lager hat auf seiner Zehnerposition und da so geschmeidige, gefühlvolle und tolle Pässe spielen kann, hat er auch das 1-0 eingeleitet mit einem ganz starken Diagonalball direkt in den Fuß von Halbauer, perfekt getimt. Also das ist eine echte Waffe da vorn drin und Timmy Thiele ist natürlich auch mit fast 200 Drittligaspielen auch super erfahren, war Verletzungen anfällig zuletzt auch in der Vorbereitung. Das ist so ein bisschen sein Manko gewesen. Der war auch echt ziemlich durch da, ging nach 80 Minuten super platt. Aber das ist ja so ein Spiel, wie es Stino schon gesagt hat, das in Dresden volles Haus, ausverkauft, wieder zurück in der dritten Liga. Da werden die wie gegen Bielefeld alles reinschmeißen, auch wenn sie dann vielleicht spielerisch nicht so richtig mithalten können. Und wenn du Ciyerci ausschaltest, ist das schon mal quasi das Herz, was du da rausnimmst aus dem Spiel. Die werden alles reinschmeißen. Also das wird auch nicht einfach für Dynamo. Und defensiv können die richtig gut gegen den Ball arbeiten, hat man gegen Bielefeld gesehen. Die haben sich 70 Minuten extrem schwer getan, eine richtig gute Torchance zu erarbeiten. Erst nach dem 1-1 ist da so ein bisschen was abgefallen von den Arminen. Aber bis dahin war das wirklich tadellos von Energie. Also defensiv sah das richtig gut aus.
Wie war Scherbagowski am Sonntag? Der ist reingekommen?
Gut, also besser als Maximilian Kraus, den hat er auch gebracht. Zwei frische Flügelspieler dann eingewechselt und Scherbakowski hatte ein, zwei gelungene Aktionen. Also ist da auch recht unbekümmert an die Sachen rangegangen und kann mir schon vorstellen, dass der natürlich gegen Dresden, wo er keine wirkliche Chance gekriegt hat, vermutlich lag es aber dann eher an ihm als am Trainer oder am Verein. Aber der wird sicherlich nochmal eine Spur besonders motiviert sein, um Dresden zu zeigen, ey, ich war dann doch besser oder bin dann doch besser, als ihr vielleicht gedacht habt. Also die paar Minuten hat er schon ordentlich Schwung reingebracht.
Was wird denn das jetzt am Freitagabend? Was erwartest denn du, Naro?
Ja, ein ausgeglichenes Spiel. Ich denke mal, das wird alles so zutreffen, wie es Andreas gerade über Cottbus gesagt hat. Und das Stadion ist ausverkauft. Das sollte Dynamo eigentlich helfen. War im vorigen Jahr nicht immer der Fall. Aber ich rechne wirklich mit einem engen Spiel auf dem Papier. Es ist wieder so, wie Tino am Anfang gesagt hat, es müsste eigentlich ein Pflichtsieg her, aber den gibt es in der dritten Liga nicht, du musst dir das erarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches Ergebnis wird wie in Köln, also ein 1-0 oder ein 2-1 für Dynamo, aber an Schützenfest glaube ich nicht am Freitag.
Glaubst du an Schützenfest, Tino?
Was soll ich jetzt antworten?
Na ja.
Nee, ich glaube das auch nicht. Ich meine, es ist immer möglich, wenn ein Spiel läuft, wie es läuft. Ja, du, ne?
Da wird die Ausfahrt trotzdem noch genommen. Na klar, es ist trotzdem möglich.
Aber gerade weil wir uns noch am Anfang befinden und weil dieses Abtasten auch am Freitag so losgehen wird, wie wir es jetzt in Köln erlebt haben, mit Energies beschriebener Defensivstärke, das hat mich jetzt schon beeindruckt, was Andreas ausgeführt hat, sage ich, ja, schwer erkämpfter oder hart erkämpfter, aber dann doch verdienter Heimsieg.
Mhm. Geht ja eigentlich nicht besser. Du startest mit Rückenwind nach dem Auswärtssieg in Köln, hast ein Ostduell jetzt als erstes Heimspiel, Stadion ist voll, Flutlicht geht's an, also was willst du denn eigentlich mehr? Also das ist schon gut, oder? Für Freitag, also die Voraussetzungen sind schon mal gegeben.
Theoretisch muss Dynamo ja die ersten 10, 15 Minuten, die mit der Wucht des Stadions auch sowas von an die Wand spielen und versuchen, da schnell einen reinzudrücken. Und dann könnte schon ein Schützenfest in Anführungsstrichen oder sagen wir mal ein klarer, deutlicher Sieg so Richtung 3-0 vielleicht absolut drin sein. Frage ist, ob das die taktische Marschrichtung sein wird, erstmal auf, quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen Vollgas voraus, um Cottbus direkt den Zahn zu ziehen, oder ob es dann doch eher, wir bleiben erstmal stabil und finden entspannt unseren Rhythmus. Aber aus neutraler Perspektive wäre es natürlich geil, wenn direkt die Post abgeht.
Ja, die 3 Monate oder knapp 3 Monate diese Lautstärke nicht gehört und jetzt freust du dich ja Freitag drauf, wenn es wieder richtig laut ist und wenn dieses Stadion wieder zum Verzücken gebracht wird. Also bin sehr gespannt, was das Freitag wird, weil wir alle gesagt haben, okay, da ist noch Luft nach oben bei der einen oder anderen Sache. Wo siehst du denn noch Steigerungsbedarf, Naro? Wir haben vorhin die Standards, auch die eigenen Standards erwähnt. Die haben sie nun auch in der letzten Woche tatsächlich trainiert. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo man sich sicherlich noch steigern kann, auch über die Außenbahn geht sicherlich auch noch ein bisschen mehr.
Beide Standards hinten wie vorn.
Ja.
Das schnellere und zügige Spiel in die Spitze, dass die beiden Stürmer nicht minutenlang oder fast eine Halbzeit lang komplett in der Luft hängen. Und über außen, ja, über Philipp Heise kam schon relativ viel. Mhm. Also er hat auch dort keinen Zweikampf verloren, hatte 3, 4 gute Flanken, aber über rechts, über Jakob Lemmer, gar nicht ganz so viel. Das lag auch daran, dass mit Simon Handel der beste Kölner dort gespielt hat. Und ja, das wird sich jetzt alles finden und die werden am Freitag schon richtig heiß sein, denn die wollen definitiv mit 6 Punkten ins Gebirge fahren.
Vorher noch Düsseldorf Pokal, aber ja. Dritte Liga definitiv mit 6 Punkten ins Gebirge zu fahren, ist besser als nur mit 3 oder 4.
Ist aber genauso hinter die Ausfahrt, wie wenn ich sage, es kann auch ein 3-0 geben oder ein 5-1.
Ja, natürlich, ich lerne da von dir. Hast du noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da besteht noch Optimierungsbedarf bei Dynamo, wenn du mir jetzt hier schon so reingrätschst?
Du, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, welche Transfers Dynamo noch tätigt, weil das ist mir aufgefallen.
Jetzt diese Woche, ja?
Na, diese Woche
glaube ich. Bis zum Freitag, glaube ich. Also nee, glaub ich will nicht. Mich nicht festlegen.
Nee. Aber so generell, wenn wir den August noch nehmen, weil das hat ja der Thomas Stamm und auch der Thomas Brendel geradezu vehement jetzt immer wiederholt, dass da noch definitiv was passiert.
Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschreckt, gebe ich zu, gestern durch die Meldung, dass Tom Zimmerschied mit dem SV Elversberg wohl sehr, sehr eng schon sein soll.
Nicht nur du.
So wie ich es gelesen habe. Und da dachte ich, da war mein erster Gedanke, aha, mein zweiter war, sind die Rückenprobleme vielleicht Transferprobleme? Weiß ich nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Also, weil Tom Zimmerschied fehlt seit Anfang der Vorbereitung. Also, ich glaube an viel, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann mir es auf den ersten Blick auch nie vorstellen, aber der Stürmer Kania, dessen Vorname mir gerade nicht einfällt.
Julian
heißt er. Genau, der war ja wohl in Rostock schon sicher, dann war er bei Dynamo sicher und jetzt wechselt er angeblich nach Bielefeld. Ist fest, ne? Und ja, insofern, was weiß ich, seit wann Elversberg an Tom Zimmerschied baggert und deswegen vielleicht Dynamo auch so vehement, das hat er bei Thomas Brendel was rauszuhören, eben gerade auch über die linke Seite, die Zimmerschied oft beackert hat, ja, da vehement nach einer Verstärkung sucht oder nach einer Ergänzung sucht. Also da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und jetzt mal unabhängig von Zimmerschied, wer da auch für die Offensive kommt, weil so schlecht sehe ich die nicht aufgestellt. Klar, die rechte Seite da ein bisschen auch für Jakob Lemmer eine neue taktische Aufgabe auch. Kann man wahrscheinlich oder muss man, um auch über so eine ganze Saison zu kommen, über die Außenbahn offensiv sicherlich noch was tun?
Also ich sag ganz ehrlich, wir haben ja immer Tom Zimmerschied hier gelobt. Klar hat er die ein oder andere Chance versemmelt, aber er war eben ein sehr, sehr guter Scorer. Aus meiner Sicht kannst du den gar nicht gehen lassen, weil er wirklich richtig wichtig ist für Dynamo und dann eben nur für ganz, ganz viel Geld, für viel Schmerzensgeld. Und wenn du Zimmerschied gehen lässt nach Elversberg, was auch immer an Elversberg dann so dufte sein soll, klar, die spielen zweite Liga, dann musst du ja sogar noch zwei dort in der Positionsebene holen. Weil wir haben doch letzte Woche mit Thomas Stamm gesprochen, da hat er gesagt, klar, über die Außenbahn soll noch was gemacht werden. Also, boah, Zimmerschied würde schon extrem wehtun, finde ich. Naro.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Und wenn ich ihn gehen lasse, dann, wie du schon gesagt hast, für eine ordentliche Stange Geld. Und neben der Stange Geld musste schon jemand in der Pipeline haben. Also jetzt einfach zu sagen, ja, viel Spaß dort unten im Saarland. Und jetzt wissen wir nicht, was wir bei uns machen. Also das wäre amateurhaft. Und das denke ich, das ist bei Dynamo in diesem Falle nicht der Falle. Wenn du ihn gehen lässt, musst du schon jemanden in der Hinterhand haben, den du mit dem Wechsel, Elversberg stellt ihn vor, Dynamo stellt einen Nachfolger für Tom Zimmerschied vor. Anders macht es überhaupt keinen Sinn.
Kannst du das leisten, Andreas? Also klar, wenn er sagt, okay, ich will jetzt die...
Ob ich mir das leisten
du
kann?
Du nicht, aber als Dynamo Dresden.
Ja, da hat Naro natürlich völlig recht. Ne? Wenn du natürlich, der hat ja, glaube ich, zumindest das eine Jahr noch Vertrag.
Ja.
Und wenn du für den jetzt, keine Ahnung, nochmal 300.000, 400.000 Euro kriegen kannst und vielleicht einen ähnlichen Spielertyp in der Hinterhand hast, dann musst du da natürlich überlegen und da natürlich auch so ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt mit berücksichtigen, auch wenn der bei Dynamo ja nach wie vor sehr, sehr anständig aussieht. Also das ist ja wirklich, was sie da in den letzten Jahren gemacht haben, kann man absolut einen Hut vorziehen. Aber wenn sich da so eine Tür aufmacht und du aber gleichzeitig wirklich einen vermeintlich gleichwertigen Ersatz hast, warum nicht? Auch wenn ich den Zimmerschied menschlich und fußballerisch schon sehr gut finde. Also der ist ja einer, der immer mal für was Überraschendes, für was Torgefährliches gut war, auch wenn er in der letzten Saison natürlich ganz viel daneben geplautzt hat. Aber er hat zumindest immer die Chancen gehabt. Oder können wir nur abwarten und Tee trinken. Aber eine andere spannende Personalie, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil ich es auch jetzt nicht mitgekriegt habe aus dem Köln-Spiel. Was ist mit Batista Meier? Kommt der jetzt an in Dresden?
Ja, der hat doch am Sonntag gespielt, hat doch auch ganz vernünftig gespielt, hat von Anfang an gespielt, kriegt das Vertrauen vom Trainer, hat eine gute Chance gehabt in der zweiten Halbzeit. Der kommt so langsam an. Also der Batista Meier-Zug fährt so langsam auf Gleis 5 ein.
Ja, und du hältst bei ihm immer die Luft an, wenn er am Ball ist, weil du in dem Moment denkst, jetzt passiert irgendwas. Jetzt kommt irgendwas raus. Also er hat dieses Momentum im Fuß. Er hat dann in der zweiten Halbzeit gut seine Chance vergeben, war aber auch vom Torwart gut gehalten. Und 3 oder 4 Minuten später spielt er den Pass auf Kutschke, den auf der Seite, in der Position nur wenige in der dritten Liga hinkriegen. Also der Junge hat schon Gefühl im Fuß und wenn er Lust hat, ist das eine Riesenversteigerung. Und wenn Thomas Stamm jetzt ihn spielen lässt, das wird kommen. Es war immer noch so, war schon im Test gegen Regensburg so, dass seine Mitspieler nicht immer schon auf seine Ideen eingegangen sind. Aber wenn er einen Ball am Fuß hat, weißt du, es kommt irgendwas raus, was nicht 0815 ist.
Und ich habe so im Dynamo-Land gehört, die Zuversicht ist groß, dass es jetzt im zweiten oder im dritten Anlauf klappt. Es gibt ja Menschen, die haben ganz mutige Torwetten rund um Oliver Batista Meier abgeschlossen. Mal schauen, ob der das dann auch wirklich auf den grünen Rasen bringt und die Tore bzw. die Scorerpunkte schafft und so erfolgreich ist wie damals in der Hinrunde beim SC Verl. Eine Personalie, Tino hat es schon angesprochen, Julian Kania, das war für mich so ein Kaugummi-Thema in den letzten Wochen. War bei Dynamo immer wieder im Gespräch, es hieß schon, ja, der kommt so gut wie sicher. Jetzt, wie gesagt, Ostwestfalen, die Stadt, die es eigentlich nicht gibt.
Um es zu erklären, die kurz vor Verl.
Muss man jetzt traurig sein, weil er sich für Bielefeld entschieden hat? Hat ja in der Regionalliga für den Club, also für den ersten FC Nürnberg, wirklich getroffen am Fließband. Für die Mannschaft von Miroslav Klose hat es aber nicht gereicht. Und das, ich finde, das ganze Gebaren, gut, das hat dann sicherlich hauptsächlich auch mit seinem Berater zu tun, aber jeder Spieler ist ja für seinen Berater auch irgendwie ein bisschen mitverantwortlich, hat es jetzt nicht besser gemacht, finde ich.
Der Berater unterschreibt ja die Verträge nicht, das macht ja der Spieler. Und ich finde, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt und letzten Endes, glaube ich, kann man aus Dynamo-Sicht irgendwie nur froh sein, dass man so einen vielleicht nicht hat, denn was sagt denn das über einen aus? Wie wir schon geklärt haben, war angeblich sich mit Hansa schon einig, dann soll es ja bei Dynamo eigentlich schon die unterschriftsreifen Verträge gegeben haben und dann hat er jetzt in Bielefeld unterschrieben. Warum hat er in Bielefeld unterschrieben? Ja, womöglich, weil es da irgendwie 5 Euro mehr noch zu verdienen gab. Das ist zwar spekulativ, aber großartig andere Gründe könnte es da ja, das wird es da vermutlich nicht gegeben haben. Insofern klingt das jetzt so in der ganzen Gemengelage, die man mitbekommt, jetzt nicht unbedingt nach dem allertollsten Charakter oder eben vielleicht sind es wirklich schlechte Berater. Ich glaube, da muss man nicht so traurig sein, wenn man so einen dann jetzt vielleicht nicht im Team hat.
Na, also den Fakt, er will eine neue Kultur oder eine neue Sprache lernen, der trifft bei Bielefeld dann eher nicht zu.
Dann eher bei Dynamo, das stimmt.
Auf jeden Fall zeigt der Fall aber die Härten des Geschäfts. Und da sind wir wieder bei Toni Menzel am Anfang. Ne? Profifußball funktioniert eben gerade in der Transferzeit manchmal auf komischen Wegen. Und da mache ich auch gerne das Thema Zimmerschied nochmal auf. Keine Ahnung, was da genau läuft. Ich meine, niemand redet da ja offen drüber. Es wird dann ja immer nur die Karten offengelegt, in dem Fall auch von Dynamo. Wenn so ein Transfer eben mal in die Binsen geht, dann hat Dynamo sich ja, wie ich finde, schon sehr deutlich Luft gemacht durch Sportchef Thomas Brendel, der da gesagt hat, wir waren uns eigentlich einig. Oder wir waren nicht ohne eigentlich, wir waren uns einig. Die Verträge lagen auf dem Tisch. Ob Dynamo da jetzt traurig sein muss oder nicht, ach, das sei dahingestellt. Jetzt müssen wir einfach gucken. Ich finde, die sind gerade in der Offensive, wie gesagt, habe ich schon öfter betont, gut aufgestellt. Jetzt brauchst du diese Außenspieler, klar. Das wäre ja Kania, glaube ich, auch nicht gewesen, oder?
Nee. Und vielleicht ist das auch noch ein Fakt, der bei Ihnen eine Rolle gespielt hat, dass er gesagt hat, na, vielleicht komme ich in Dresden nicht so häufig zum Einsatz oder zu meiner Einsatzzeit wie jetzt in Bielefeld.
Ja, die Kollegen von, also meine Kollegen von Tag 24 hatten noch einen ganz anderen Fakt in ihrem Text drin. Laut Berater von Kania wollte Dynamo ihn kaufen und weiterverleihen. Und das ist dann, wenn dieser Fakt stimmt, dann überlegt man sich vielleicht dann doch noch einmal mehr, ob man dann zu einem Verein wechseln will, der Geld für einen bezahlt, aber mich dann erstmal ein Jahr lang auf der Weide irgendwo parkt.
Das einem anderen Verein. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Also, nee, könnte ich mir, das wäre ein komischer Move zumindest. Also das ist auch laut dessen Berater, sei das so gewesen. Also ich betone den Konjunktiv besonders stark, aber das wäre dann doch schon ein komischer Move von Dynamo gewesen, für einen Jungen Geld auszugeben und ihn dann irgendwo in Holland oder in Belgien spielen zu lassen für ein Jahr.
Ich glaube, da muss sich auch einer irgendwie rechtfertigen, warum ich ja, jetzt eben bei zwei Vereinen, sprich Rostock und Dresden, gesagt habe, nee, ich komme doch nicht, April, und unterschreibe jetzt bei Arminia Bielefeld. Und irgendeine Lösung musste er dann präsentieren, warum man sich jetzt für Bielefeld entschieden hat. Ja, ist jetzt meine Interpretation.
So. Ja, wird so sein, denke ich mal.
Männer, Naro, Andreas, wir haben eine Verabredung, Freitagabend, 19 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion. Es gibt schlechtere Dinge, den Freitagabend zu verbringen. Ich freue mich sehr drauf. Tino, bei du Roland verfolgst Kaiser das Ganze aus der Ferne. Was sagst du?
Bei Roland Kaiser zum Beispiel.
Da musstest du ja in der Nachspielzeit vom Podcast musste der noch mal reingedreht werden, oder?
Also, Rüde in die Hacken getreten.
Wirklich. Also Frust, Schiedsrichter Paul. Bauer hätte dich definitiv für diese Bemerkung schon vom Platz gestellt.
Glattrot, ohne Gelb als Vorwarnung. Ja. Glattrot, ja.
Ja, Männer.
Ja, wir werden hitzig diskutieren im Presseraum. Thomas, ich hoffe, du lässt diesmal ein paar Brötchen übrig.
Wenn ich als Erster komme, kann ich das nicht garantieren, weil die Verpflegung in der Presseabteilung von Dynamo bzw. im Presseraum, die benötigt dann nicht.
Später. Bin wir mal gespannt. Mal sehen, was es da ist.
Wir sind ja auch zum Arbeiten da.
Eben. Genau. Aber später am Abend, da brauchen wir Abendbrot.
Der Kollege Meyer wird sich wahrscheinlich eine Fischsemmel gönnen und wird das Spiel aus der Ferne verfolgen.
Das kann genau so sein, ja. Auch das kann ich dann nächste Woche aufklären.
Da sind wir sehr gespannt. Männer, es hat großen Spaß gemacht. Andreas Mann kommentiert am Freitagabend das Ostduell zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus bei Magenta Sport. War heute bei uns dabei. Wir haben uns sehr gefreut, freuen uns auf ein Wiederhören mit dir, Andreas. Danke für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Es wird ein Fest am Freitag. Freue mich drauf.
Hoffentlich, hoffentlich. Und dann, jetzt für einen Podcast gesperrt nach seiner roten Karte, Thomas Nahndorf. Thomas, du darfst immer wieder gerne kommen. Tag 24, Dresdner Morgenpost. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Ich danke.
Danke, bis bald. So, Tino, das war's. Heutige Folge. Du verabschiedest dich dann in der nächsten Woche in den Urlaub. Bist 2 Wochen jetzt nicht am Start. Also nicht als Hauptdarsteller am Start. Ich hoffe, wir hören dich mal kurz.
Also ich bin jetzt mal ganz der Toni Tino Menzel und sage, Jens, der Podcast, der wird auch die nächsten Wochen stabil weiterlaufen und wichtig ist das Produkt. Und ja, das stimmt, ich werde dann in der nächsten Woche mal mich für 2 Wochen in den Urlaub verabschieden.
Wo geht's denn hin?
An die Ostsee, sozusagen Gegnercheck. Ich werde also dann auch ausführlich die Kollegen der Ostsee-Zeitung begutachten, hätte ich fast gesagt, nachlesen, was die schreiben über den FC Hansa. Mhm. Dann komme ich also mit Insiderwissen zurück, weil am 6. Spieltag, du weißt es, kommt Hansa Rostock nach Dresden und ich kann dir dann sagen, wie gut die Mannschaft aufgestellt ist. Ich werde das dann versuchen, so ähnlich wie der Andreas über Energie Cottbus heute gemacht hat, werde ich dann versuchen, so ein Dossier zum FC Hansa zusammenzustellen. Sprich mich gerne also darauf an.
Ich spreche dich gleich mal drauf an, gegen wen spielt denn der FC Hansa am Wochenende?
Habe ich nachgeguckt. Ich glaube, gegen den SVW in Wiesbaden. Stimmt es?
Gut, das stimmt.
Also, und dann treffen Sie im DFB-Duell. Dann treffen Sie im DFB-Pokal auf Hertha BSC.
Mal wieder. Ich glaube, das Duell Hertha BSC gegen Hansa Rostock hat es schon einige Male im DFB-Pokal gegeben und das hat den Hashtag Risikospiel.
Das stimmt. Danach, glaube ich, treffen Sie auf eine zweite Mannschaft. Und dann kommt, glaube ich, Viktoria Köln. Und da wiederum, und da schließt sich der Kreis, dachte ich, das ist mal ein Auftaktprogramm, das kann man nehmen. Das würde ich jetzt, wir haben ja lange immer oder oft besprochen, was ein gutes, ein einfaches, ein angenehmes Auftaktprogramm ist. Das von Dynamo ist es nicht, nee. Ich glaube, das von Hansa Rostock ist es.
Aber haben wir auch nur unentschieden gespielt.
Und genau das ist mein Punkt. Was nützt dir ein schönes, vermeintlich leichtes Auftaktprogramm, wenn du dann mit einem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart 2 in die Saison startest? Dann nehme ich lieber ein 2-1 bei Viktoria Köln und dann den Heimsieg gegen Energie Cottbus.
Ja, das geht uns allen so. Und dein SV Sandhausen ist jetzt gefordert beim ersten FC Saarbrücken. Darf man vielleicht schon als Topspiel bezeichnen. Saarbrücken war ja zum Auftakt auch erfolgreich.
Ja, Saarbrücken wird ja auch von dem einen oder anderen als Aufstiegskandidat genannt. Übrigens auch in der Familientippgruppe, aber da versuche ich mich jetzt mit anderen Tipps dagegen zu setzen.
Mhm, gut. Wie hast du im Familientippspiel das Spiel am Freitag getippt?
Habe ich noch nicht getippt. Ich wollte mir erstmal die Expertenmeinung und Impression hier von unseren Mitdiskutanten abholen und bin jetzt hin und her gerissen, ob es der schwer erkämpfte Heimsieg wird oder mit einer furiosen Anfangsphase am Ende ein klares 3-0. Dazwischen bewege ich mich. Ich kann das aber jetzt hier nicht laut sagen, weil die Familie hört mit und schon am Anfang müssen Punkte gemacht werden. Ne?
Ja, ganz, ganz wichtig. Guter Start ist auch beim Tippspiel wichtig. Wir wollen nochmal allen Danke sagen, die am letzten Dienstag mit dabei waren bei unserem Talk rund um den Saisonstart in der dritten Liga. Gräfin Kosel auf dem Motorschiff, das hat großen Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich bin komplett euphorisch aus diesem Abend raus, weil das war eine unheimlich schöne Veranstaltung mit allen, die dort vor Ort waren. Aber auch das Feedback von euch war großartig. Muss man sagen, das hat so ein bisschen die Vorfreude nochmal gestreut auf die neue Saison und der 2-1-Sieg in Köln, der war dann unheimlich wichtig, weil ich habe es natürlich dann auch am Wochenende vor dem Spiel gegen Köln gemerkt, der ein oder andere war dann doch noch immer latent skeptisch, naja, die ganzen Neuzugänge, viele Abgänge, neuer Trainer, funktioniert das alles schon? Und wenn du dann im ersten Spiel die erste Prüfung ordentlich meisterst, dann gibt dir das ein gutes Gefühl.
Genau so ist es. Und jetzt müssen wir das Gefühl aber am Freitagabend aufrechterhalten. Ne? Sonst wissen wir, in Dynamoland sind die emotionalen Ausschläge extremer als anderswo. Zitat Ralf Minge, und da hat er recht. Insofern nutzt ein guter erster Spieltag nichts, wenn am zweiten Spieltag nicht nachgelegt wird.
Die Gefühle sind frei mit den Wolken zu ziehen, hat Roland Kaiser gesungen. Also, schauen wir mal, was da am Freitagabend rauskommt. Wir bedanken uns nochmal bei unserem Exklusivpartner Radeberger für die Unterstützung des Podcasts und freuen uns dann in der kommenden Woche auf eine neue Folge und vielleicht auch auf eine kurze Einschätzung vom Kollegen Tino Meyer dann aus seinem Ostseeurlaub.
Das kann ich jetzt schon versprechen und vorher
nicht aber zu viel.
Das kann ich mit Sicherheit sagen. Du wirst mich vor allen Dingen daran erinnern, sollte ich es vielleicht doch verbimmeln. Aber erstmal nehmen wir noch den Freitag mit.
Gut, bis dahin. Tino, eine gute Zeit.
Jo, dir auch. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.